son of a bitch.
Aha.
We ain't found shit.
Ja, die wundersame Rap-Woche. Mauli und Steiger.
Es gibt welche, die tun das an.
Zuerst gehört, samstags ab 11 auf Boom FM.
Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music App.
Ja, mit einer speziellen Sendung, mit einer keiner speziellen Sendung, mit der Quarantäne-Sendung, mit mir, Mauli und mit Steiger.
Oh, wir haben sowas gemacht, was so Radiosender immer mal wieder machen. Dieses Gespräch wurde vorher aufgezeichnet und zwar vor 2 Wochen, als die Jungs vom Silk Mob da waren. Der Chili Chill Mob. Ich fand es übrigens ganz großartig, wie die das performt haben.
Die sind die Kings.
Also das war wirklich so, die waren ja wirklich eher relaxed, würde ich mal sagen.
Ja.
Und dann dachte ich, naja gut, okay, die machen jetzt ein bisschen live. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, auf diesem Beat, da gibt's am Anfang keine Hi-Hat, da gibt's keinen.
Da war
da gibt's keinen Anker.
Sample, was sehr schwammig war. Ja, ja.
Da gibt's keinen Anker, wo die wussten, auf welcher Stelle des Ozeans, des Beat-Ozeans, sie sich bewegen und so. Und sie haben perfekt eingesetzt. Das war so, so schön. Und wie sie sich so gegenseitig ergänzt haben. Und dann diese Adlibs. Drop-Ins.
Also ich glaube, im Einstieg haben sie kurz gebraucht. Aber als ich dann gecheckt habe, dann ging einer ab. Ich check's.
War wirklich großartig. Auf jeden Fall, an diesem Tag habe ich noch eine Spätschicht eingelegt und mit dem Rapper Lee One aus München ein längeres Gespräch vorproduziert, weil der nur an diesem Wochenende konnte, der ist Lehrer. Obwohl mittlerweile könnte er natürlich auch
kein Lehrer mehr sein.
Nee, er ist an der freien Schule, aber mittlerweile könnte er jetzt auch, glaube ich, wiederkommen, weil er hat ja frei. Wie alle?
Ist es so, machen alle Schulen dicht gerade?
Also in Berlin schließen die ab nächste Woche alle Schulen. Ja, also ich habe jetzt
Ich habe jetzt schon eine Schule zu Hause, die geschlossen ist.
Ab nächste Woche werden sukzessive alle Kitas und Schulen nach und nach geschlossen. Wir waren heute, ehrlich gesagt heute, meine Frau hat mich gezwungen, wir müssen uns vorbereiten. Also für den Fall, dass jetzt die Amtsärztin vorbeikommt und sagt, sie bleiben jetzt 14 Tage wie ein Vogel im Käfig eingeschlossen, dass wir 14 Tage überleben können.
Guck mal, das ist ernst zu nehmen und alles, ne?
Ja.
Aber kein Black Friday, kein Sommerschlussverkauf könnte sowas zustande bringen. Mhm. Als Angst. Das ist krass, oder?
Ja, naja, was heißt Angst? Das ist halt, ich meine, das ist wirklich ein bisschen doof, wenn du zu Hause bleiben musst.
Ja, ja, klar.
Also wenn du behördlich besprochen, irgendwie so, sie dürfen nicht mehr einkaufen gehen und dann hast du niemanden, der dir die Einkäufe vorbeibringt. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch beschlossen, dass ich nachher ein Schild aufhänge, wenn sie alt und gebrechlich sind oder so. Also wenn sie Hilfe brauchen. Man sagt natürlich nicht alt und gebrechlich, wenn sie Hilfe brauchen in diesem Haus, wir gehen gerne für sie einkaufen. Sagen sie uns einfach Bescheid.
Großartig. Denkst du, heute ist ja Freitag. Denkst du, der Maybach-Ufermarkt hat offen eigentlich?
Ich glaube, geschlossen.
Freitag, der 13. ist heute auch übrigens.
Oh, shit. Und die Heizung ist ausgefallen bei uns. Wind kommt auf. Ey, ich sag dir eins, die Endzeiten sind nahe.
Die Revolution steht vor der Tür.
Ey, ganz ernsthaft. Also, wollte ich eigentlich als Gedanke der Woche machen.
Mach jetzt.
Also, stell dir mal vor, ja? Greta Thunberg ist als Prophetin ausgesandt worden, um die Endzeit zu verkünden. Die alten Männer reagieren nicht drauf. Ja? Die alten Automobilkonzernlenker, die alten Staatenlenker, diese Bolsonaros, Trumps, dieser Welt, die reagieren nicht drauf. Und jetzt kommt dieser Virus, der diese alten Männer hinwegfegt. Ja? Das letzte Vorzeichen war Greta Thunberg. Als mittelalterliche Prophetin.
Könnte man ein geiles Buch drüber schreiben.
How dare you?
Ja.
How dare you?
Könnte man eine krasse neue Religion drauf begründen.
Jetzt kommt dieser Virus, ja, und macht Schluss. Ja, und stell dir vor, in diesem US-Wahlkampf, da bekämpfen sich jetzt 3 70-jährige Männer. Ich meine, ich mag Bernie Sanders, das weißt du. Aber auch er, sehr alt. Joe Biden kriegt keinen geraden Satz raus. Das ist wirklich schrecklich. Trump, wissen wir eh alle, wie er drauf ist. So, alle sterben an diesem Virus. Es gibt keinen
Ich glaube,
da
fällt, also den Leuten fällt einer ein, also, ne, hypothetisch. Ich glaube, das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bleibt nicht unbesetzt.
Das glaube ich auch. Buttigieg steigt dann wieder ein ins Rennen. Weißt du, wie er ausgesprochen wird? Ich weiß es bis heute
nicht. Ich weiß nicht mehr, dass er existiert hat bis gerade.
Wirklich? Aber ist doch der hat die erste Vorwahl bei den Demokraten gewonnen.
Mann, ist ein, cool.
Schwuler Demokrat, also der ganz offensiv mit seiner Homosexualität umgeht, war dann irgendwie die Hoffnung der Progressiven gegen Bernie Sanders. Ja, ist zwar für die Wall Street, aber homosexuell. Also wenigstens homosexuell. Ja, ich meine, das sind doch die Assets. Schwarz, Frau, homosexuell. Kann man ja als...
Ja, wenn, so der erste Schwarzpräsident und der erste weibliche Präsident und der erste schwule Präsident, also zwei von drei fehlen noch.
Ich meine, ist ja tatsächlich auch ein Fortschritt. Wäre natürlich ein Fortschritt, klar. Also in so einem erzkonservativen, fundamentalistischen Staat wie dem... den USA wäre das schon, also wäre eine Revolution natürlich auch, auf eine Art.
Wenn du sagst, mag die Wall Street, aber ist halt schwul, weiß nicht, ob das die Ultra-Revolution wäre.
Das ist ja das Ding, genau. Aber es wäre natürlich wäre es trotzdem irgendwie ein anderer.
Gut, lass mal nicht in irgendwelchen Kandidaten, die im ersten Recall ausgeschieden sind, aufhalten jetzt. Wir haben jetzt dieses eine Stunde fast.
Ja.
Einstündige Gespräch mit Lee Won, der für was? Für einen Track
suspendiert
werden sollte, als er 16 war?
Die Geschichte ist, die wird ja auch lang und breit nochmal erklärt jetzt gleich. Also die Geschichte ist, und die ist ja schon relativ beachtlich, er hat 2006 oder 2007 einen Track aufgenommen, für den er damals den er damals aus seiner politischen Überzeugung heraus gemacht hat, hat sich dann als Lehrer beworben, wollte in den Lehrdienst übernommen werden und die
haben seinen YouTube-Channel nicht gecheckt.
Die haben tatsächlich seinen Instagram-Channel dann irgendwann mal ausgegraben und haben dann rausgefunden, aha, dieser Leon Häbler, der jetzt bei uns hier Lehrer sein möchte, der hat als Lee Won damals einen Track macht, der Ausbürgerungsantrag heißt, indem er sagt, ich scheiße auf eure Sitten und Gebräuche. Das kam im Freistaat Bayern, die ja die Sitten und Gebräuche doch relativ hoch halten,
erfunden haben,
wo die Sitten und Gebräuche als Kreuz, als gekreuzigter Jesus in jedem Klassenraum oder in jeder Schule also zu finden sind, kam nicht gut an. Und diese Geschichte erzählt er.
Gut, also wir beide an diesem Freitag, dem 13. hören uns wieder in einer knappen Stunde. Bis dahin gibt es ganz viele Ausbildungsanträge und so weiter. Genau. Bis gleich.
Die wundersame Rap-Woche mit Maulien Steiger.
Es gibt welche, die schauen das an.
Herzlich willkommen zur wundersamen Rap-Woche. Präsentiert von Flux FM. Natürlich eigentlich zuerst auf Boom FM. Wie auch immer, wo auch immer ihr uns hört. Wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Mauli kommt etwas später. Dafür haben wir einen Studiogast. Lee Won aus München ist hier. Herzlich willkommen. Hallo.
Hi, hallo.
Na, wie geht's dir?
Mir geht's gut. So, gerade eine Woche Ferien. Schwere Anfahrt hier nach Berlin. Aber ansonsten, super.
Warum war es eine schwere Anfahrt?
Schneesturm, dies, das und
wirklich?
Sowas. Wirklich? 80% der Fahrt einfach, hey, wenn du das Fernlicht anschaltest, dann sieht man noch schlechter als ohne Fernlicht. Kennst du es?
Ja.
Wenn die Schneeflocken einfach genau, zu sehr blenden. Sowas.
Das ist richtig. Lee Won, muss man den Namen immer komplett aussprechen? Ich habe ihn vorher auch noch falsch ausgesprochen. Als du 16 warst, hast du dir diesen Namen überlegt. Warum? Wie kamst du zu diesem Namen?
Ja, also ich heiße halt mit bürgerlichem Klarnamen Leon und war schon so, hab Rap schon so gesehen als so was nah an dem sein soll, wer ich persönlich bin oder was ich persönlich bin. Deswegen wollte ich jetzt nicht irgendeinen Fantasienamen und ich wollte einen offenen Namen, wo man jedes Thema bearbeiten kann und so. Und deshalb, weiß ich nicht, so fernöstlich inspiriert, durch Wu-Tang inspiriert und dann halt irgendwie Lee und Won und es ist dann so ähnlich wie Leon. Und dann halt Lee aber nicht so schreiben, wie es total herkömmlich ist, sondern irgendwas Spezielles natürlich reinbringen. Und hat dann zu diesem teilweise auch genderirritierendem Wahnsinn geführt. Aber es ja dann auch, ja, passt.
Ja. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei beim Rap. Was hat dich an Hip-Hop fasziniert?
Boah, gute Frage. So an Hip-Hop allgemein, so dass man das, womit man konfrontiert ist von dem aus der Außenwelt, dass man das halt selbstständig in der Konfrontation damit so reingeht auf das Material bearbeitet und dann was zurückwirft. Also so dieser kommunikative, ja, konfliktreiche Charakter davon so, egal ob das jetzt Worte sind, so Eindrücke, die man halt sammelt und dann halt verarbeitet in Form von Rap, als auch Graffiti, Tanzen, so hat mich auch alles fasziniert, habe ich auch alles so ein bisschen ausprobiert, Platten gesammelt, Beats dann angefangen zu machen.
Aber das klingt jetzt schon relativ reflektiert oder die Reflexion eines erwachsenen Mannes. Was hatte ich denn mit 16 angetörnt?
Also es war tatsächlich, dass ein damals mein bester Freund, so 6., 7. Klasse, Kemal, der hat mir irgendwann erzählt von Freundeskreis ANNA, haha, witzig, von hinten wie von vorne, meinen die da auch irgendwas Sexuelles, so, ja, und dann höre ich halt diesen Text so an und dann geht man da sprachlich rein und checkt, was da alles drinsteckt. Also Anna zog mich an sich mag ich das, weißt du schon, so, ich kann
an sich mag ich das nicht.
Immer noch. Genau, so, und dann hat es mit Freundeskreis gleichzeitig mit Wu-Tang angefangen, so, und da war natürlich auch die Faszination, ey, die sprechen zwar eine fremde Sprache, aber ich verstehe einzelne Wörter und man findet das irgendwie spannend, so. Damals, so rückblickend betrachtet, sehe ich das schon so auch ein bisschen kritischer, so dieses gängige Gefühl eines Jugendlichen, hey, ich passe hier irgendwie in meine Umwelt nicht ganz rein, ich fühle mich dann irgendwie solidarisch, aber auch verbrüdert mit Leuten, denen es woanders auf der Welt auch schlecht geht, die irgendwie gegen eine Obrigkeit kämpfen, ja, dass ich halt in 99% der Fälle halt als weißer, typischer Deutscher gelesen werde und das dann schon auch so ein bisschen eine Anmaßung ist, so zu denken, ja, irgendwelche Schwarze aus dem Ghetto sind jetzt meine Brüder. Ja, das sehe ich heutzutage so, weißt du, aber damals war es schon so ein Interesse, okay, da erzählen Menschen über eine Situation, die mit Ungerechtigkeit zu tun hat, die mit Rebellion zu tun hat und ich verstehe zwar noch nicht alles, aber ich will das verstehen so und ey, wenn man das so auf die Schule bezieht, war das auch ein großer Antrieb, besser Englisch zu können.
Mhm. Aber was ist eigentlich falsch daran, an diesem grundsätzlichen Gedanken, den ich damals in der Hip-Hop-Welt ja eigentlich ganz wohltuend empfand, irgendwie so One Nation Under Groove, also wir sind alle eins, egal wo du herkommst, egal was du bist, egal wo du stehst.
Nee, klar, also desto älter ich geworden bin, heutzutage würde ich dann halt mit Analyseinstrumenten wie Klasse oder so da rangehen, ja. Dass ich halt sage, hey, Leute, die lohnabhängig sind, die haben prinzipiell schon, die stehen den gleichen anderen Interessen, nämlich der Seite des Kapitals gegenüber so. Und wenn ich da in diese Klasse der Lohnabhängigen passe, dann bin ich erstmal so in der gleichen Klasse wie auch Leute, wie die allermeisten oder ja, die Leute, die im Ghetto wohnen oder halt in Vierteln, die nicht so gut ausgestattet sind durch Jobs und durch ein geregeltes Einkommen. Aber trotzdem gibt es natürlich innerhalb dieser Klasse dann trotzdem noch andere Trennlinien. So, die eine große Trennlinie ist halt Rassismus, die andere ist Sexismus so. Und wenn man die dann als weißer Jugendlicher, der halt männlich und weiß gelesen wird, mit rein reflektiert, dann ja, überlegt man auch den eigenen Standpunkt in diesem Gefüge, die eigenen Privilegien so.
Mhm. Jetzt hast du gleichzeitig zu deiner Rap-Sozialisation ja auch dann irgendwann mal eine politische Sozialisation durchgemacht, gemacht.
Wie kommt das?
Wie hat das so zueinander gepasst oder war das zeitgleich, war das ungefähr zeitgleich oder kam das so in unterschiedlichen Wellen?
Nee, ich würde sagen, das war ziemlich zeitgleich so. Politisierung gleichzeitig mit Raps, Sozialisation. Ich kann mich so an Urlaub mit meinen Eltern in Paris erinnern, als ich 14 war oder so und da eine Demo von Sans-Papier, von Papierlosen, so wie sie dort genannt werden, also von denjenigen, die nicht die gleichen Aufenthaltsrechte haben, so die Geflüchteten, die da sich um Asyl bewerben, wenn man die da so gesehen hat und dann hat halt einer von denen auch so ein Plakat mit Mumia Abu Jamal draufgetragen so und dann fällt mir einer, okay, das habe ich in einem Rap-Text von Talib Kweli gehört, aber auch von Max Herre und Sekou auf dem Freundeskreis-Album. Okay, dann schaue ich mal nach, wer war der Typ so? Und da hatte ich auch Eltern, die aufgeschlossen und nett genug waren, so dass die mir ja dann halt Buch von Mumia, Buch von Malcolm X, die Autobiografie mit 15 gelesen und dann sofort forstest du dich dann da so, ja, wenn du willst oder wenn du halt da die Offenheit oder Sensibilität darauf hast oder das Interesse, siehst du halt dann so die Parallelen. Und deswegen war so das ganze Interesse für Black Power und dann in den USA sozusagen 60er, 70er Jahre geschichtlich, aber auch eben die Parallelen in Deutschland mit Hippie-Bewegung, 68er, aber dann auch Raff, war dann so parallel und dann hat man halt geschaut, was gibt's da so geschichtlich? Was davon ist heutzutage noch da oder was, wie überträgt sich das auf heute?
Jetzt habe ich den Eindruck, dass Rap und politisches Bewusstsein sich manchmal ganz gut ergänzen können, oft das Verhältnis aber auch schwierig ist. Ja, also gerade wenn man jetzt auch in puncto Diversity denkt, wenn man jetzt auch so modernere Politikströmungen wie Identitätspolitik damit reinzieht, auch Political Correctness zu einem gewissen Teil, ja, dann wird das Verhältnis zu Rap ja angespannt manchmal. Und teilweise habe ich sogar den Eindruck, das Verhältnis ist gestört.
Ja.
Wie geht's dir damit?
Ey, als ich 1999, 2000, 2001 dann so, 2001 so mit der Münchner Szene auch die ersten Kontakt aufgenommen habe und das lief im Endeffekt auch über eine Graffiti-Ausstellung, die von Leuten aus dem Antifa-Umkreis so im damaligen Infoladen in München durchgeführt wurde, so Graffiti gegen Überwachungsstaat und sowas. Also auch da sind sozusagen die Fäden, haben sich verdichtet und sind zueinander geflossen, aber das... Dieser Umgang oder dieses Augenmerk darauf, was macht man da eigentlich mit Sprache, was kann man da nochmal hinterfragen kritisch, wie Schimpfwörter benutzt werden, wie über Menschen gesprochen wird und oft über Menschen gesprochen wird, die halt nicht da sind, also Frauen, Schwule und so weiter, die in vielen Fällen halt nicht da sind, die deshalb dann auch nicht in diese Kreise hinkommen oder die da sind, aber halt verschweigen würden, dass sie schwul sind. Das begleitet mich seit 20 Jahren. Aber was du gesagt hast, erinnert mich halt so daran, ich glaube, Rap, sagst du ja auch, lebt halt teilweise davon, Sachen auf den Punkt zu bringen, sehr zu verkürzen, sehr holzschnittartig, jemanden vor die Fresse zu halten so und zurückzuschleudern. Und da ist halt manchmal halt dann nicht so viel Platz für eine differenziertere Analyse und so, ja. Und bei diesem Zurückschleudern, da geht's natürlich auch viel um Wut und erstmal um, hey, fickt euch alle hier, ich verschaffe mir Raum, ich verschaffe mir Platz so und ich nehme mir das, was mir zusteht. Und ich denke, das ist das Kunststück irgendwie da von dieser persönlichen Betroffenheit. Hey, mir geht's scheiße, aber mir steht doch eigentlich das und das zu und jetzt setze ich mich durch, auch gegen die anderen Konkurrenten. Also von diesem Unterschichtsding und ja, aber dann so in diese Mackerfalle tappen, bloß in dieser Konkurrenz verhaftet bleiben, da halt dann hinzukommen zu einem analytischeren Blick, der dann eben auch sowas wie Klassenbewusstsein mit reinnimmt und halt ein Bewusstsein ja für andere unterdrückte Teile der Klasse oder halt für eine gemeinsame Solidarität. Und das ist natürlich das Kunststück so, ja. Und du hast wahrscheinlich auch als jemand, der oder die rappt, nicht immer Zeit, halt ein ganzes Konzeptalbum zu machen, und jeden Aspekt einzeln aufzudröseln, sondern du stehst doch erstmal vor der Situation, da wollen viele Leute ans Mic und du musst jetzt erstmal der oder die Lauteste sein und mit den krassesten Worten auffallen und die Leute auch erstmal schocken. Also so verstehe ich das schon mittlerweile auch so, wie es dazu kommt, dass Leute halt dann, warum das besser funktioniert oder Leute halt dann eher den oder den Weg gehen. Ja.
Du hast eine aktuelle EP herausgebracht. Ist dir das gelungen, was du jetzt gerade sehr umfangreich, ja, hier auf der einen Seite Wut, Trauer, Bestürzung, verkürzt, auf der anderen Seite differenzierte Analyse. Ist das einigermaßen gelungen, da so einen gangbaren Mittelweg zu finden, den man sich dann auch noch anhören kann?
Ich hoffe so, weißt du, so EP ist halt so ein Format heutzutage, wo du halt dann so 5 bis 7 Songs drauf hast, ja. Aber klar, so ich durchleuchte so meine eigene Situation, auch Thema Reproduktionsarbeit, also wie teilt man sich eigentlich typischerweise zwischen Frau und Mann so Kinder erziehen und die Sorgfaltspflicht über eigene Kinder auf, ja, und was kann man da vielleicht nochmal
anders sehen? Hast du eine eigene Familie?
Eine Familie, ja, ich habe
eine Familie. Familie, also
ich habe Menschen, ja, die mir familiär verbunden sind. Ich okay. lebe nicht mit allen in derselben Wohnung, falls das die Frage ist. So, meine okay. Tochter ist mittlerweile, die okay. wird 16 im Sommer so und hat immer bloß mit ihrer Mutter gelebt. So, und ein Song von der EP heißt halt Dein Kind. Und ich spreche halt so sozusagen meine Ex-Freundin, meine erste große Liebe, mit der ich dieses Kind sozusagen mitproduziert habe, so, yeah. die spreche ich in dem Song an und sage ihr sozusagen, hey, gib mir dein Kind doch ein bisschen zurück, lass uns die Zeit teilen, ich weiß, dass es allein viel zu viel für dich ist, ja. Also ich begebe mich sozusagen so in die Situation, hey, ich wäre doch bereit gewesen, ja, so der feministisch bewusste Typ, ich hätte das 1:1 geteilt, aber so wie es typischerweise ist, war es dann vom ganzen Umfeld.
Hat sich leider nicht ergeben.
Ja, naja, na ja, ich hab da schon jahrelang drum gekämpft, weißt du so. Aber dass dann da auch ein Umfeld dazu gehört, dass dann da auch ein Staat dazu gehört, wie der das Sorgerecht verteilt, was da auch an patriarchalen Mustern sich fortsetzt und so, dass ich dann Zivildienst machen musste, so all solche Sachen, die zum Beispiel verarbeite ich darin, ja. Und in anderen Liedern, da gebe ich halt so kleine Ausblicke auf Leute, die mich inspiriert haben, ja. Egal, ob das dann Malcolm X, Angela Davis waren oder, ja, Judith Butler als Name-Dropping halt in einem Rap-Song, ja. Kann man schon mal machen, wenn man das dann halt mit einem Wortspiel verbindet und entweder Leute, die den Namen schon mal gehört haben, fühlen sich dann bestätigt oder finden das interessant oder Leute, die das halt noch nicht so kennen und dann auschecken wollen, hä, wieso trägt die ihm nichts nach? So, ja, solche Sachen. Bis hin zu Sokrates und Hannah Arendt, weißt du das?
Natürlich.
Aber das ist dann so dieses normale Name-Dropping, was du halt dann so, was du halt dann auch unterbringen kannst. Ansonsten ist auf der EP halt auch meine eigene Erfahrung als Lehrkraft im Unterricht so, dass ich so einen Song habe aus der Sicht
komm,
von einem Schüler
oder
einer
drauf.
Schülerin.
Wir hören erstmal Dein Kind von Lee Won.
Die wundersame Rap-Woche.
Fantastisch.
Mit Maulien Steiger.
Prima Show.
Dein Kind von Lee One. Hm. Ja, du hast gerade erzählt, du bist Lehrkraft,
mhm.
allerdings nicht mehr im Staatsdienst.
Ja.
Wie kommt's?
Ach, wie kommt's, ey? Erfahrungen, die ich gemacht habe so und Anforderungen, die an mich gestellt wurden und Drohungen oder Unterlassungsaufforderungen in meine Richtung so. Also der normale Weg ist in Bayern und das ist wahrscheinlich auch in den meisten anderen Bundesländern, die für Schulunterricht zuständig sind. Ich glaube, in Berlin ist nicht so, dass es noch Verbeamtung gibt. Aber in Bayern ist es so, dass normal nach dem Studium, nach dem ersten Staatsexamen sozusagen dann der Vorbereitungsdienst ansteht. Also was beim Gymnasium Referendariat heißt. Ich habe Mittelschule studiert und dann machst du halt 2 Jahre, dass du 3 Tage die Woche Unterricht gibst, die okay. anderen 2 Tage im Seminar bist. Genau, und da kamen halt dann gewisse Probleme auf. Dinge aus meiner, teilweise aus meiner Vergangenheit, teilweise aus meiner
also,
Gegenwart.
Mach es doch ganz...
Ich habe einen Brief bekommen von der Regierung von Oberbayern.
Okay.
Da steht drin, dass ich einen Song halt zu entfernen habe aus dem Internet, dass ich den löschen soll. Ausbürgerungsantrag, den hatte ich 2006 geschrieben und aufgenommen.
Also, du... Du hast dich immer auch als politischen Rapper verstanden und hast linksradikale Positionen vertreten. Vertritt sie.
Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Auslegungssache, ja.
Genau, das ist also eigentlich normale menschliche Werte vertreten, ja, aber die der Staatsräson unter Umständen zuwiderlaufen. Du hast 2006 einen Track gemacht, der heißt Ausbürgerungsantrag. Diesen Track haben sie gefunden. Findet die Schulbehörde Oberbayern einen Track aus dem Jahr 2006?
Ja, ey, das war an der ersten Schule, wo ich eingesetzt wurde, kam das dann erstmal so, dass der Schulleiter so drauf hinweist, ich habe da so ein, kann das sein, dass Sie das waren? Ich habe da so ein Battle von Ihnen auf YouTube, meine Frau hat mir das gezeigt, kann das sein, dass Sie das sind? Und ich so, ja, es kann dann das von vor 2 Jahren gewesen sein, das kann schon nicht gewesen sein. Also das war halt bei Dilt Lima 2015 und dann kamen aber auch andere Sachen, dass
also
Schüler
don't
und Schülerinnen
let the label.
Genau. Und dann Schüler und Schülerinnen, die halt auf Facebook was von mir gefunden haben, okay, auf Instagram. Und wie die das gefunden haben, ich gehe davon aus, dass sie meinen bürgerlichen Namen ins Internet eingegeben haben und dass da halt der Fehler, falls es ein Fehler ist, passiert ist, dass ich damals, als ich Anfang 20 war und das erste sozusagen offizielle, professionelle Interview bei sowas wie der Süddeutschen Zeitung, wenn du da halt ein Interview gibst, dann fragen die dich halt doch nach deinem, ja, bürgerlichen Namen. Ja. Sagen, das soll seriös und professionell hier rüberkommen. Und ich hatte damals schon so ein bisschen Hemmung oder Zweifel, aber dachte dann, ja, why not? Und seitdem ist das gekoppelt und man findet halt das Rap-Zeug so. Und ich würde sagen so, Mai, ich habe viel mit Leuten zu tun gehabt, die auch so klassischen Zecken-Rap machen so, wo es dann auch so Aufforderungen, so klare Aufforderungen gibt so. Aber ich habe so meine Arbeit beim Texten und beim Rappen schon eher immer so bisschen abstrakter gehalten, bisschen poetischer oft halt auch sehr persönliche Dinge, wie wir gerade gehört haben wahrscheinlich. Und oft halt so offene, also Fragen, die für mich noch offen waren, so in den Raum gestellt, so, ja. So die Risse in der Matrix, so da halt reingehen und fragen, hey, was ist hier eigentlich los? Und nicht so die Weisheit, die ich mit Löffeln gefressen hätte, irgendwie so, und ja, jetzt müsst ihr das und das machen, so. Ich habe, glaube ich, bloß einen Song, der so wirklich aufforderungsmäßig so klar ist, der ist mal 2013 wegen Dresden nazifrei entstanden oder sowas, ja. Aber sonst war das immer so, hey, ich schaue mir die Welt an, ich werde mit Sachen konfrontiert und ich stelle halt irgendwelche nervigen Fragen dazu. Das, was ich jahrelang auch im Internet gemacht habe und dafür bekannt bin, das habe ich halt genauso in meiner Musik gemacht. Das habe ich wahrscheinlich auch während des Studiums und dann im Staatsdienst gemacht.
Okay, so Schüler, die jetzt über den Lehrer rausfinden, dass der Rapper ist, ist ja jetzt nicht das Schlechteste.
Kommt drauf an, was für ein Rap der macht.
Ja, kann natürlich sein, dass die das alles irgendwie wack finden und irgendwie genau. So, hey, warum haben sie kein Feature mit Capital Bra und so. Klar, verstehe ich, ist dann irgendwie so. Aber im Endeffekt tut ja der Autorität vor den Schülern und auf der Beliebtheit vor den Schülern jetzt nicht unbedingt Abbruch, wenn man.
Ich weiß nicht, ob das in Bayern was Spezielleres ist und in Berlin vielleicht auch gängiger ist, dass Leute halt dann auch als Lehrkräfte vor Klassen stehen, die halt eine Vergangenheit haben oder so ein Doppelleben.
Okay, aber wer fand's doof? Die SchülerInnen oder der Schulleiter?
Der Schulleiter, die Seminarleiterin, dann heißt es, ja, das muss jetzt den Dienstweg gehen. Wir haben das auch ans Schulamt weitergeleitet. Ach, was, wirklich? Und das Schulamt wird das dann auch an die Regierung weiterleiten. Und dann lädt die Regierung mich zum Gespräch ein.
Moment, die haben jetzt nur die Battle erstmal gefunden.
Auf Instagram Sachen.
Ja, von dir als Lee One gepostet.
Genau,
oder was?
Genau. So, und da
deine Kunstpersönlichkeit.
Ja, genau.
Ja, aber du darfst auch auf Karnevalsprinz sein. Ja, okay. Also.
Ja, das ist natürlich die erste Frage. So Thema Kunstfreiheit und Thema, nimmt man jetzt ein Pseudonym und jemand, der da quasi in einer performativen Rolle ist oder der da vielleicht auf Instagram auch auf einer Meta-Ebene Instagram-Getue verarscht oder sowas.
Und die haben sich jetzt insgesamt an deine Rap-Persönlichkeit gestört.
Insgesamt nicht, also bei dem ersten Gespräch bei der Regierung von Oberbayern, die wollten einfach mal auschecken, wie ich drauf bin. Und damals dachte ich auch noch so, hey, es geht eher um den Stil, dass manches von denen ein bisschen verstörend rüberkommt oder klamaukig, ja, irgendwelche Grimassen auf Instagram oder irgendwie so kurze Skizzen, die ich auf Instagram halt ins Handy summe oder kreische so, und die wollten mich einfach mal anschauen, so, was ist das? Und die haben mich schon auch auf das Battle angesprochen, aber wollten von mir so wissen, auf das Battle bezogen, auch wie ich da mit Sprache umgehe. Und ich habe denen eigentlich erklärt, hey, auch innerhalb der Battle-Rap-Szene habe ich Probleme dafür, dass ich so eine Nervensäge bin und dass ich da eigentlich hauptsächlich als ein Kritiker wahrgenommen werde, weil ich kritisiere diesen Rassismus und Sexismus, den es auch innerhalb der Battle-Rap-Szene gibt. So, und dann
pädagogisch haben, doch
ja,
wertvoll.
Klar. Wenn da halt wahrscheinlich, und das hat mich damals gewundert, also das war im April 2018 bei der Regierung Oberbayern, da hat es mich gewundert, dass sie gar nicht so konkret auf irgendwie politische Inhalte eingehen. Da habe ich mich fast so ein bisschen gefrontet gefühlt, so von wegen, ey, was ist eigentlich los? Habt ihr euch da nichts angehört? So, wieso kritisiert ihr mich nicht für meine politische Haltung, wenn ich hier schon bei der Regierung von Oberbayern bin? Da hätte ich eigentlich erwartet, dass schon kritischere Nachfragen kommen und ich dann irgendwie überlegen muss, hä, wie erkläre ich ihnen, dass vieles davon schon alt ist, dass ich trotzdem davon ausgehe, ich kann vor einer Klasse stehen und werde die jetzt nicht alle mit linker Propaganda zu müllen. Und das war aber nicht so. Erstmal so, was, glaube ich, eher so eine stilistische Frage. Dann kam sogar von denen selbst auch so, ja, also von uns aus, wenn wir das jetzt so hören, sie können ja da auch vielleicht was im Unterricht, das kann man ja dann sogar so sehen, dass es auch eine Nähe zu den Schülern und Schülerinnen ist.
Voll.
So,
okay, also die haben dich echt erstmal eingeladen dafür, dass du überhaupt Rapper bist.
Ja, oder komische Instagram-Videos gemacht habe. So.
Ernsthaft?
Und da halt schon, das ist auch das, was du gesagt hast, hey, manche Schüler und Schülerinnen finden es cool, andere finden es komisch oder verstörend. Das wäre in Berlin wahrscheinlich auch anders als in Bayern auf dem Land. Also ich habe 100 Kilometer von München entfernt, im Südosten von Bayern so angefangen an Schulen zu unterrichten.
Das ist Passau oder was?
Nee, das ist Traunstein da, die Ecke. Und da wurde mir halt auch klar, hey, wieso fangen auf einmal manche Schüler an, das als Waffe gegen mich zu benutzen?
Haben sie gemacht.
So im Sinne von, ja, ich lasse mir von ihnen doch gar nichts sagen, weil sie können meinen Eltern ruhig einen Brief schreiben, die nehmen sie sowieso nicht ernst, weil ich habe denen das Video gezeigt.
Ah, okay.
Da muss ich sozusagen auch mich selbst gegenchecken, okay. Hey, bin ich Teil von diesem autoritären Gefälle hier, wo ich Schüler so scheiße behandelt habe, dass der auf einmal eine Waffe gegen mich braucht, ja?
Okay.
So. Ja. Und da habe ich natürlich mich selbst auch reflektiert oder halt diesen Rahmen, in dem ich da bin, die Anforderungen, Erwartungen, die an mich gestellt werden, als jemand, der da halt beweisen muss, dass er in den Staatsdienst passt als Lehrkraft. Ja. Was ich da halt auch alles mitmache an Verweise androhen, nachsitzen, aufschreiben, wenn jemand seine Hausaufgaben nicht hat oder ihre Hausaufgaben. Und manchen Schülern, dem passt es natürlich dann nicht. Und dann haben sie halt sowas als Waffe in Gesprächen mit den Eltern. So. Und weil natürlich, manche fanden es auch witzig und cool, ja. Die wollten dann irgendwie, die sagen dann der Kunstlehrerin, weil die da dann Musik laufen lassen können von YouTube, dann geben die halt Lee Won ein und lassen irgendwie das Video laufen, wo ich mich als Bieber verkleide, so, weißt du so.
Okay.
Also, haben ja auch manche Mütter von Schülerinnen haben mir das auch am Elternabend gesagt, dass die das cool finden und so, ja. Aber schon mein Schulleiter hat dann auch gesagt, ja, also da gibt's schon auch Inhalte, da wird's kritisch. Eine Sache hat er auf Instagram gemeint, wo ich halt so eine Notiz aufgesprochen hatte mit, ich vergleiche mich mit Hitler, ich bin einfach viel lieber. Ja, wo halt für mich auch so die Metaebene natürlich ist, so, hey, Rap-Kontext, Savas taktlos oder wer auch immer, Azad, alle, es gibt Hitler-Vergleiche im Rap, ja, das ist so ein gängiges Stilmittel und ich drehe das einfach um und mach quasi auf einer Metaebene sprachlich, hey, wenn du dich mit was vergleichst, dann heißt es noch nicht, dass du genauso bist, ja, so, oder, ja, hinterfrag das halt so und das dann halt nicht alle, die so eine Notiz online sehen, vor allem nicht Eltern, die mich vielleicht auch noch gar nicht kennengelernt haben, weil ich nicht Klassleiter bin, sondern bloß ein paar Fächer unterrichte und noch nicht der Elternabend war, dass die dann das als erstes von mir sehen und dann erstmal irritiert sind oder einen Schock kriegen, so, das habe ich dann schon auch verstanden in dem Gespräch mit der Regierung und habe dann schon auch gesagt, okay, ich schalte den privat, ich lege den auf Eis, mache einen neuen Instagram-Account so, wo ich mich ein bisschen mehr so zurückhalte, so, ja. Mhm. Und dann habe ich auch Facebook-Account mit meinem bürgerlichen Namen, YouTube-Account mit meinem bürgerlichen Namen, um eben kontrollieren zu können, dass wenn man bloß meinen bürgerlichen Namen eingibt, dass man dann halt gezielt Sachen findet, zu denen ich so in dem Sinne auch noch stehen kann, dass ich glaube, das kann kein großes Problem sein. Oder die Sachen will ich posten können, ohne dass es ein großes Problem wird. Und natürlich habe ich mir dann da auch nicht nehmen lassen, auch mal politische Sachen zu posten. Oder wenn ich auf dem Instagram-Account ein Foto von einer riesen Demo in München mache mit 40.000 Leuten, Hashtag ausgehetzt darunter und jemand von der Regierung findet das, natürlich ist ein Regierungsapparat, der CSU geprägt ist, so ja. Und wenn die dann wissen, okay, ausgehetzt ist halt die Demo, die sich konkret gegen Seehofer und Söder gerichtet hat und gegen so diese rassistische Hetze. Das spielt alles damit rein, dass dann ein Jahr später halt in diesem Brief Ausbürgerungsantrag löschen und außerdem jegliche Inhalte aus dem Internet zu löschen, die in irgendeiner Weise eine staatskritische Haltung zum Ausdruck bringen. Mhm. Und das ist halt dann so, ey, am liebsten hätte ich so Brief zurückgeschrieben, gefragt, ja, erklärt mir genau, was für euch eine staatskritische Haltung ist, ob es da eine zu staatskritische gibt oder überhaupt keine Staatskritik erlaubt ist, ja. Mhm. Also geht's dann darum, dass die mir unterstellen, dass ich den Staat an sich in Frage stelle und eigentlich irgendwie ein Anarcho bin, der gar nicht einsieht, weshalb hier irgendwas organisiert werden muss. Oder haben die ein Problem damit, dass sich Repräsentanten und Repräsentantinnen des Staates oder gewisse Verordnungen, die von der Politik kommen, halt kritisiere? Mhm. Söders Kreuzverhängungsanordnung, dass in öffentlichen Gebäude Kreuze, die natürlich aufs Christentum verweisen, aufgehangen werden müssen. Wenn ich da was vom Bayerischen Rundfunk poste, ein Video, wo sich satirisch darüber lustig gemacht werden, aber ich das halt auf meinem Leon Häbler Facebook-Account und absichtlich so, dass es öffentlich zu sehen ist, dann kann auch deshalb sein, hey, das ist eine staatskritische Haltung, die da zum Ausdruck gebracht wird. Und die ist halt das öffentliche Auftreten eines verbeamteten Typs, so eines verbeamteten. Weil so, wenn du im Vorbereitungsdienst bist, du auch schon verbeamtet auf Widerruf so und du repräsentierst halt den Staat. So
ganz kurz, nur zur Chronologie. Also du hast dieses Gespräch gehabt, da haben sie dich vorgeladen, da haben sie mit dir geredet. Du hast irgendwie gedacht, es geht hier um Stilistik. War das dann noch ein offenes Verfahren oder war die Sache eigentlich für dich abgeschlossen?
Die haben schon gesagt, dass sie das so auf dem Schirm behalten und da ab und zu mal nachschauen. So. Und so, ich habe auch zum Beispiel bei Diltily meinen Namen abändern lassen in der Schreibweise, weil das mir auch nicht so gepasst hat, dass halt als erste Treffer bei Lee Want, weil Diltily ein größerer Kanal, Don't Let the Label Label You, als mein eigener ist, kam halt dann die Battles zuerst. Ja, das hat auch mir nicht so gepasst, weil ich, wenn da jemand auf Lee Want kommt, dann soll er oder sie die Songs finden.
Gut, sie haben also angekündigt, sie behalten das so ein bisschen im Auge und ein Jahr später kam dann aber direkt ein Brief mit einer Aufforderung, dass so einen ganz konkreten Song, also den Song Ausbürgerungsantrag von 2006, löschen sollst und auch die staatskritischen Inhalte löschen sollst.
Genau, das zweite
da
heißt...
Da kein Gespräch mehr.
Doch, gab es auch persönliches Gespräch.
Davor oder danach, nach dem Brief?
Ich habe das Seminar gewechselt, ich bin wieder nach München gezogen und hatte einen neuen Seminarleiter. Und der hat in dem ersten Gespräch, an dem Tag, wo ich das Seminar kennenlerne, alle im Café, kommen um 10 Uhr morgens zusammen. Am Tag vorher ruft er mich nochmal an und sagt, ja, können Sie vielleicht auch eine Stunde früher, weil ich würde gerne unter vier Augen mit Ihnen sprechen.
Also er hat
mich dann sozusagen in einem Raum unter vier Augen,
der
auch darauf, wie ich ihm die Hand gebe, ob ich mich hinsetze auf den Stuhl, bevor er mir den Platz anbietet und solche Sachen, ja.
Okay.
Das gehört alles so mit rein und dazu natürlich. Da hat er dann gesagt, wie stellen Sie sich das vor, wenn man da Songtexte findet? Ich scheiße auf eure Sitten und Werte und Abschaffung von Bayern. Mhm. Wenn Leute das finden, können sie sich nicht vorstellen, dass eine große deutsche Boulevardzeitung mal die Schlagzeile bringt, Freistaat bildet Verfassungsfeind aus. Mhm. Und ich natürlich erstmal am Schmunzeln und mir so denken, okay, krass, vielleicht ein bisschen viel der Ehre, hätte ich jetzt so mein altes, linkes alter Ego so gesagt, weißt du? Mhm. Und natürlich war ich auch geschockt, so ein bisschen, hey, okay, da müssen die 13 Jahre zurückgehen. Die haben sich halt den Text ausgesucht, oder er auch als Seminarleiter, der die drastischsten Formulierungen beinhaltet, wenn du sie aus dem Kontext reißt, weil dieses Ausbürgerungsantrag.
Hat er sich das ausgesucht oder hat ihn jemand darauf hingewiesen?
Ich weiß, dass in der Rückmeldung von der Regierung von Oberbayern an Neues Deutschland, eine Zeitung in Berlin, die auch einen Artikel über mich gebracht werden, die haben bei der Regierung nochmal angefragt und da hieß es, sie wurden als Regierung vom Seminarleiter darauf hingewiesen, auf diesen Song. Das heißt, er hat es entweder recherchiert nach meinem Namen, er hat es gefunden, oder das ist halt Mund-zu-Mund-Propaganda unter Seminarleitenden. So, meine Seminarleiterin vom Jahr davor, da hatte auch ein Seminarkollege von mir gesagt, ja, du, an meiner Schule, da kennt das Kollegium das auch schon und man findet zum Beispiel auch dieses Ausbürgerungsantrag. Okay, ja. Und ich dann so, okay, krass, aber da habe ich ja vor 2 Jahren erst einen YouTube-Kommentar drunter gepackt an denjenigen oder diejenige, der oder die das hochgeladen hat, so von wegen, hey, kannst du in Klammern 2006 dahinter schreiben? So, weißt du, da dachte ich so, okay, Leute, die medienkompetent sind und die ein bisschen eine Ahnung haben von, erstens, wie sich Menschen auch, wie der Blick sich differenzieren kann und klar ist jetzt die Frage so, aber so, dass das nicht so wirkungsmächtig oder als gefährlich oder als aufsehenserregend gewertet wird. Und da habe ich mich natürlich einerseits so ein bisschen, geohrfeigt gefühlt in dem Moment. Und andererseits ist natürlich auch eine geile Anerkennung, eine Auszeichnung. Ey, da ist ein 13 Jahre alter Text, der damals einfach niemanden interessiert hat, außer eine linke Rap-Szene so ein bisschen. Der so wie eine Mumie, die ausgebuddelt wird, weißt du, und dann zu spuken beginnt. Ja. Und du hattest ja gefragt wegen... Ja.
Ich würde an der Stelle wirklich auch mal einen Break machen und dann würde ich mir diese Mumie auch mal anhören, Auswirkungsantrag. Ja. Ich kann es verstehen, dass man sich da so auch ein bisschen geehrt fühlt, weil das alte Mao-Zitat, wenn der Feind uns bekämpft, dann ist das nicht schlecht, dann ist das gut, weil er weiß dann auch, dass wir der Feind sind und er muss uns bekämpfen.
Das hast du jetzt gesagt, dass ich da die Gegenseite als Feind damals
Das ist metaphorisch, das ist als Kunstprojekt. Mao-Zitate immer als Kunst.
Andererseits wird einem dadurch vielleicht nochmal dann klar, wer dann doch noch scheinbar der Feind ist oder auf der anderen Seite steht dieser Front. Ja.
Gut, Ausbildungsantrag von Lee Wan aus dem Jahr 2006.
Kommt das mit dem Krieg, Drogen und dann das mit den Frauen.
Mit Maulien Steiger.
So, du wurdest dann also von deinem Seminarleiter zu einem Vier-Augen-Gespräch gebeten und hast dann auch schon mitgekriegt, der ist jetzt nicht besonders wohlwollend dir gegenüber.
Ja, und dass eben die Regierung dann eben nochmal ein halbes Jahr gegenüber Neues Deutschland dann bestätigt, das hat er quasi, das kam von ihm, der Hinweis, zeigt auch, was ich dann auch über zwei Ecken rausbekommen habe, dass bevor ich in das Seminar gewechselt habe, hat er die anderen Seminarteilnehmenden in so einer Seminarsitzung, also wurde mir erzählt, dass er die gefragt hat, ob jemand denn diesen Leon Häbler kennt. Ja, so, also hinter meinem Rücken fragt er dann die anderen und das zeigt schon, er macht sich dann schlau. Und auch von der Seminarleiterin davor, da funktioniert dann viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und genau, dann heißt es halt das Löschen. Und die eine Sache ist, so, wenn irgendeine Boulevardzeitung...
Der gibt es dann also weiter an die Regierung Oberbayern.
Der sieht es als Teil seines Jobs, die darauf auch hinzuweisen und sich selbst zu profilieren als einer, der jetzt kompetent genug ist.
Aber er hat gepetzt. Im Endeffekt hat er gepetzt. Niemand mag petzen. Ja,
er steht auf der anderen Seite, hat er gezeigt.
Okay, also er ist eine Petze, hat dich dort verpetzt und die Regierung Oberbayern kommt dann auf dich zu, sagt Track löschen, Kritik löschen.
Genau, Kritik löschen und was gleichzeitig natürlich auch heißt, Kritik unterlassen ab jetzt.
Okay.
So, und bei Kritik löschen gehört natürlich auch rein, die waren wahrscheinlich zu faul oder fanden meine Musik zu wack, als dass sie jetzt Bock gehabt hätten, sich durch 20 Jahre Rap-MP3s zu hören. Ja, klar. Und denken dann lieber, das ist ja ihre Aufgabe hier, sie müssen selbst wissen, was da staatskritisch oder zu staatskritisch ist. Mhm. Weil das war auch das, was von juristischer Seite kam, wo ich mich telefonisch erkundigt habe, so, kann ich da jetzt... Macht es Sinn, danach zu fragen, was die jetzt genau meinen? Und da hieß es halt auch, nee, die wollen genau das zeigen und jetzt von mir bewiesen bekommen, dass ich verstehe, was die meinen. Mhm. Und das Problem ist halt, wenn du halt Rap machst, wie du auch sagst, so, hey, das muss eigentlich im Rahmen der Kunstfreiheit möglich sein. Der andere Paragraph, der halt davon dann betroffen ist, so im Beamtengesetz, ist halt dann dieses angemessene öffentliche Auftreten. Mhm. Und das ist halt ein kompletter Gummiparagraph, ja, kannst dir vorstellen, der halt so oder so ausgelegt werden kann und der einfach dient zur Disziplinierung von Leuten, wo der Staat halt irgendwie denkt, ja, die können das Ansehen des Staates oder staatlicher Instanzen damit in den Dreck ziehen. Und das ist eben die andere Seite dieses Themas, dass der Seminarleiter nicht bloß meinte, ja, was ist, wenn eine Boulevardzeitung das auspackt? Mhm. Und der meinte auch nicht bloß, das hat ihn gar nicht so interessiert, ja, wie sehr stehen Sie denn noch zu dieser Haltung von damals? Ja, da hat er dann das so ein bisschen abgetan. Ja, über den Song, da können wir uns sicher mal gerne wann anders genauer unterhalten. Das kann auch sein, dass es manches da künstlerisch übertrieben oder gemeint ist. Mhm. Aber was passiert, wenn? Boulevardzeitung und andererseits Erziehungsberechtigte von Schülern und Schülerinnen, wo vielleicht ein Vater bei der AfD ist oder ein AfD-Sympathisant. Das heißt, er hat als Teil der Exekutive der Regierung sozusagen zugegeben, das macht uns als Exekutive ein Problem, wenn dann mit dem Finger auf eine Lehrkraft gezeigt werden kann. So habe ich ihn verstanden im Sinne von, ja, schaut mal, was sie da für einen Antifa-Rapper auf unsere Kinder loslassen oder so einen linksgrün Versifften, den jetzt sogar die CSU in Bayern, die ja eigentlich als rechter oder mittiger noch als die Merkel gilt, dass sogar die jetzt so weit nach links gerückt sind. Ja. Wenn dann so und dann fängt's an,
so einer darf.
Ja, dann wird halt auch klar, dass ich da halt ein kleiner Mosaikstein bin oder dass dieses persönliche Drama, ja, was für mich nicht persönlich so dramatisch ist. Ich weiß, dass ich da noch sehr privilegierte Position habe und sehr viele Leute ganz anders von dieser Leitkultur betroffen sind als ich. Aber dass deshalb bloß ein Mosaiksteinchen ist in einem viel größeren Ganzen. So, und dass es da dann quasi auch darum gehen kann, wie hält sich die CSU, die AfD so beiseite? Wie halten die sich die auf Abstand? Oder wie schaffen sie es, dass die Wähler und Wählerinnen, die vielleicht jetzt schon mal AfD gewählt haben, wieder zurück ins Boot bringen und zeigen, na, hier in Bayern, da geht's schon auch hier mit Recht und Ordnung zu und da würden wir so jemanden nicht Lehrer werden lassen. Und das andere Beispiel war, ja, nicht nur jemand, nicht nur ein Vater, der bei der AfD ist, sondern vielleicht auch ein Vater einer Familie, die gerade aus dem Irak gekommen ist, nach Deutschland. Und wenn die dann sowas hören wie Scheiß auf eure Sitten und Werte, dann kommen die komplett durcheinander. Oder dann die kommen ja vielleicht genau hierher, weil sie das zu schätzen wissen, diese Sitten und Werte, die hier gelten. Und dann jemand, der hier den Staat repräsentiert, bringt da so ein Durcheinander hin oder so. Und von mir war so ein bisschen auch die naive Haltung, also vielleicht naive Haltung, so hey, wir sind doch alle so erwachsen und aufrichtig und offen genug, zu mir kann jeder und jede in die Sprechstunde kommen, ja. Eltern können mich ruhig auf Texte ansprechen, ich kann das alles erklären. Ich kann auch erklären, wie ich in Diltily Battles das meine, wenn ich sag, ich fick nicht deine Mutter, ich fick höchstens mit deiner Mutter. Ja, dass ich das als eine Umdrehung von diesem Machtgefälle beim Ficken so, so, dass eine Kritik an diesen Sexismen ist, ja. Also, und das ist halt, dass ich da bereit war sozusagen, mir jede Kritik anzuhören so und auch selbst dann, nachdem mein Seminarleiter mich angesprochen hat, mich zu Hause nochmal hingesetzt habe, mir diesen Song angehört habe, fast 50 Minuten Reaction-Video dazu aufgenommen habe, das natürlich nicht gleich online gestellt habe, sondern für mich einfach als Backup haben wollte, so dass ich einmal weiß, ich bin den Song durchgegangen, habe mir selbst nochmal in den Kopf geholt, was war damals eigentlich 2006 los? Einbürgerungsdebatte, Leitkultur, das waren so die Vorboten von dem, was Sarrazin dann früher gemacht hat und was wir heute so als... Was
Friedrich heute wieder macht.
Genau, so. Und
das Comeback.
Genau, einfach so Thema Leitkultur und Generalverdacht, der gegenüber allen erstmal gilt, die nach Deutschland kommen. Oh, die haben ganz andere Gebräuche und Sitten und Werte, das passt hier gar nicht so her und hier in Deutschland sind wir so und so und da trennen wir Staat und Religion und dann halt sozusagen den Widerspruch aufzeigen, ach, das sagt gerade eine CSU-geführtes Bundesland wie Bayern, so, weißt du, also auch diese Widersprüche mit aufzeigen. Mit
Kreuzen in den Klassenzimmern.
Genau, so.
Die wollten also von dir, dass du widerrufst.
Ja? Ja, dass ich widerrufe und dass ich halt...
Und in Zukunft artig bist.
Ja, und ja, das ist diese Sache, dass sie selbst mich einschätzen können wollten, wie sehr hat sich da vielleicht meine Position geändert und stehe ich da auf dem Boden der Verfassung klar genug. Da kann es trotzdem sein, dass das manchen, selbst wenn ich da 13 Jahre später ein bisschen differenzierter denke... Oder davon ja auch nichts im Unterricht so transparent mache, ja. Selbst wenn man wollte, wäre es schwierig, Jugendliche mit linker Propaganda voll zu pushen. Da geht es erstmal um ganz grundlegende Sachen wie Lesen, Lernen und Sprechen. Voll lernen.
Gut, wenn man ganze Radiosendungen mit linker Propaganda.
Naja, aber dann widerrufen sozusagen in dem Sinne. Nicht nur das, sie haben halt gesagt, das Problem ist, wenn man den Namen eingibt und dann halt auf sowas kommt.
Ja.
Und da ist halt das, dass hey, 15 Jahre davor oder 10 Jahre davor, Süddeutsche Zeitung, dass ich damals das einfach gekoppelt habe. Und deswegen auch Aufruf an alle Leute da draußen, die irgendwie denken, dass sie was Komisches rappen wollen, wenn sie Anfang 20 sind. Überleg dir besser, was du 15 Jahre später vielleicht doch für einen Beruf machen musst, um irgendwie überleben zu können in dieser Gesellschaft. Und ob du das dann unter einem Pseudonym machst, was du nicht mit deinem Klarnamen koppelst.
Okay, da kommen wir zu den interessanten Fragen. Warum Lehrer?
Ja.
Warum willst du Lehrer sein? Warum wolltest du Lehrer sein? Warum wolltest du Lehrer im Staatsdienst sein?
Steiger, warum hast du mich nicht gesigned? Ist die Frage.
Keine Ahnung. Hat mir nicht gefallen.
Nee, hey,
und wäre auch vielleicht wirtschaftlich nicht wahnsinnig gut ausgegangen. So,
genau, und so,
hey, so zufrieden sind die Leute auch nicht unbedingt immer mit meiner Leistung gewesen.
Ja, ich war als Rapper zu wack so und habe jahrelang dann Politikwissenschaften studiert. war Lebenskrise als jung Vater gewordener, emotionaler Typ, der dann irgendwie nach dem Politikstudium, ich so hab das Diplom fertig gemacht so und dann nochmal die Möglichkeit hatte durch familiäre
okay.
Karma-Crashes, dass ich dann halt nochmal Lehramt dranhängen konnte und warum nicht so? Da kann psychologisch mit reinspielen, dass ich selbst eine Tochter hatte, die damals dann schon 10 Jahre alt war, dass ich Nachhilfe als Nebenjob gegeben habe. Ah. So, und was machst du dann mit dem fertigen Politikstudium? Du gehst entweder, versuchst in die Politik, Unternehmensberatung oder Richtung Journalismus oder du studierst halt Lehramt noch so. Ich habe auch ein Praktikum okay. bei der Taz gemacht 2017 in Berlin. Vom Splash Mag wurde ich nicht genommen damals, hat mir die Miriam noch eine nette E-Mail geschrieben so. Das hätte alles anders laufen können. Wenn mir da bei der Taz, wenn ich da besser reingepasst hätte oder da ins passendere Ressort gekommen wäre, dann hätte ich, also da war ich auch schon 2 Monate in Berlin und habe mir überlegt, soll ich diesen Staatsdienst überhaupt antreten? So.
Okay. bist da reingekommen, die wollten, dass du abschwörst. Wie hast du reagiert?
Warum nicht? Irgendjemand muss es doch machen. Vor den jungen Menschen stehen.
Ja, voll. Und ich verstehe doch. Ich wäre doch so gerne Lehrer.
Aber
ich wäre so gerne selber Lehrer.
Aber du hast auch recht, weil die Frage stelle ich mir natürlich auch jetzt. Wie naiv war ich, dass es da auch funktionieren würde, als jemand, der ein bisschen anders drauf ist, kulturell so?
Ja. Ja, warum denn nicht? Wir sind eine pluralistische Gesellschaft, muss ja möglich sein, oder? Gibt ja auch genau. Nazis im Schuldienst. Also ich meine, die tun sich da überhaupt nichts.
Das war auch ein bisschen Gegengewicht aushalten.
Herr Höcke war lang genug Lehrer als, wie hat er sich genannt, da in seiner Nazi-Postille, wo er geschrieben hat?
Landolf, genau. Gandalf, irgendwas.
Gandalf Ladig.
Nee, hey, so, ich habe okay, Deutsch, Englisch, Kunst, Sozialkunde, so, ja. Hey, das ist das, womit ich mich auch in meiner Freizeit oder meinem genau. kulturellen, aktivistischen Tun beschäftige. Warum soll ich das nicht vormittags für Leute machen, die dafür zum Arbeiten gehen können, hier schön den Sozialstaat am Laufen halten können und ihre Kinder sind schön untergebracht in der Mittelschule, weißt du so? Ja. Das ist ja teilweise so, das habe ich dann auch gemerkt, so teilweise, da soll kaum jemand wirklich nachdenken lernen, so. Der Staat ist froh, wenn die Kinder einfach wo aufgehoben sind, am besten schon um 8 Uhr morgens, egal ob sie dann noch müde sind, damit die Eltern halt schön in die Arbeit gehen können.
Das heißt also, der Lehrerberuf war jetzt auch, den hast du schon auch ein bisschen kritisch dann gesehen, als du ihn dann so näher kennengelernt hast?
Ich habe den kritisch gesehen, als ich selbst in der Schule war. So.
Okay, logisch.
Und mir geschworen, ich werde niemals werde ich so jemand, der andere Leute unterdrückt und zu etwas zwingt, was sie nicht machen wollen.
Okay.
So. Und durch Lebenssituationen, ich hatte dann die Möglichkeit, nochmal 3 Jahre zu studieren, so, ja. Hey, da kannst du auch so, wäre meine Mutter nicht gestorben damals, als ich Politikdiplomende hatte, wäre nicht nochmal Geld da gewesen, wo ich dann in der Position bin, ach, dann studiere ich halt nochmal 3 Jahre länger und habe dann was Sicheres, wo ich irgendwie, ja, hey, aber ich habe mich auch während des Lehramtsstudiums nicht so konkret damit auseinandergesetzt, was bedeutet Staatsdienst, was bedeutet Beamtenstatus und sowas. Darum ging es für mich überhaupt nicht. Dass ich dann im Studium an der Uni merke, dass viele Leute das hauptsächlich deshalb studieren, weil sie dann Teil des Staates sind und damit eine sicherere Rente haben, einen sichereren Job, so, und die sich gar nicht so sehr sowohl nicht für den Unterricht als auch für den Umgang mit Jugendlichen interessieren, also unterstelle ich ihn einfach mal, oder ist auch das, was ich so am gegenseitigen Umgang in den Seminaren mitbekommen habe, das ist ja eigentlich das Traurige davon, so, ja, keine Ahnung.
Die Aufforderung kam, du sollst abschwören, wie hast du reagiert?
Jetzt, ich will dich nicht enttäuschen.
Du hast gesagt, ja, ich mach's.
Ich habe erstmal diese 50 Minuten aufgenommen, wie ich mich selbst filme, wie ich diesen Song. Das habe ich eben dann 2 Monate später hochgeladen, erst als ich dann eben ausgestiegen bin. Weil erstmal habe ich dann gesagt, ey, die Uploads sind gar nicht von mir. Dann hat der Seminarleiter natürlich nachgefragt, naja, aber das lässt sich ja trotzdem irgendwie löschen, oder? Hängen sie denn jetzt so daran, dass die noch öffentlich sind? Und ich so, ja, also jetzt nicht unbedingt. So in meinem Kopf natürlich, hey, das ist eh nicht so geil gerappt und die Beats würde ich heute auch anders machen. Dann erstmal YouTube-Kommentare, hey, kannst du ihn bitte rausnehmen? So, das bringt gerade in meinem beruflichen Umfeld Missverständnisse und Misstrauen mir gegenüber. Dann haben auch 2 von 3 den rausgenommen. Schreibst du noch YouTube, Copyright, Infringement, hey, ich bin's, das ist mein Song. Dann war das erstmal raus. So. Und dann merkst du halt so, dass es auch darauf, wie du im Unterricht gesehen wirst, wie der Seminarleiter sonst mit dir umgeht, was es mit dir selbst macht, dass du auf einmal eben dir anfängst zu überlegen, hey, was könnte ich eigentlich überhaupt noch rappen, wie lange Jahre bin ich dann unter Beobachtung, wo dann auch von der Schulamtsregierungsdirektorin, die mir den Brief dann persönlich ausgehändigt hat, ich wurde da früher vom Unterricht befreit, weil ich ins Schulamt sollte und mir den Brief persönlich abholen soll, so auf, damit ich den noch vor den Ferien bekomme. Also ich vermute, dass es auch da nochmal drum ging, dass die mich mal ganz gerne persönlich sieht. So.
Also du hast dir selber gegenüber den 31er gemacht.
Ja, ich habe mich erstmal hier den Maulkorb so halb angezogen. Wie gesagt, ich habe mich auch davor schon ein bisschen geduckt. Ich bin nicht komplett gekrochen so im Nachhinein, ja, aber ich habe mich so geduckt. Aha. Ich habe auch 2015, 2016 schon zwei EPs rausgebracht unter einem anderen AKA, weil mir da schon langsam so klar wurde, ey, wie leicht will ich da entdeckbar werden, ja? Und andererseits natürlich trotzdem, ich will das auch nicht bereuen, dass ich damals meinen Klarnamen in irgendeinem Interview gesagt habe und es gekoppelt ist, weil es eigentlich auch Sachen sind, zu denen ich stehen kann, die ich verteidigen können will, wenn ich in einem Job arbeite. Trotzdem, ja, bin ich dann halt als 30-Jähriger irgendwann damit konfrontiert, ja, verdien halt auch mal Geld, so, und ein bisschen mehr Geld als durch die Nebenjobs und Erbe ist jetzt mal vorbei. Und dann halt vor der Situation, okay, dann fängst du halt an zu überlegen, was ich mit Anfang 20 nicht gemacht habe. Wo ich damals eher noch so, okay, irgendwelche Antifa-Rapper, die setzen sich Masken auf oder geben sich ganz komische AKAs, damit sie nicht entdeckt werden, so, fand ich damals aus meiner privilegierten Position heraus fast eher ein bisschen schade. Heutzutage verstehe ich, weißt du, verstehe ich es anders so. Und deswegen auch an alle Leute da draußen so, überlegt euch, was ihr da für Möglichkeiten habt und wie ihr eure Zukunft plant.
Maulkorb halb angezogen, aber dann auch wieder ausgezogen.
Also kleine Löcher in den Maulkorb reingestochen.
Gebissen.
Ja, dann halt, wie gesagt, durch die Erfahrungen, so, ich habe so auf der neuen Schule gedacht, hey, vielleicht ist es in München auch ein bisschen anders, auch wie es im Kollegium man miteinander umgegangen wird, auch was die Erwartungen der Eltern sind, ja, was man da in ein komisches kulturelles Umfeld, also aus meiner Sichtweise so komisches kulturelles Umfeld im hintersten Eck von Bayern, vielleicht ist es in München nochmal anders, ja. So durchmischt da von der sozioökonomischen Lage, von der Herkunft, von der sprachlichen Herkunft, von allem. So, und dann halt da auch damit konfrontiert sein, so mit den Erwartungen, was man halt, wie man gegenüber den Schülern klare Kante zeigen soll, dies und das mitmachen soll, weil da halt auch so Sprüche gehört, ja, wir wissen, so die moderne Pädagogik, die gibt sich da ja schon Mühe, dass man auch nicht mehr so autoritär gegenüber Schülern umgeht, aber das klappt halt mit unserem Klientel leider nicht. Da muss man halt auch klare Front zeigen und die müssen eigentlich, wenn man das Klassenzimmer betritt, erstmal einen Angstschweiß so bei sich selbst riechen, so, ja. Sag mal, also und dann halt merken, hey, ja, was tue ich da mir selbst an? Ja. Was tue ich den Kindern an? So, und wie sehr korrumpiert mich selbst auch die Macht schon? Also wie sehr kann ich selbst eigentlich in diesem Rahmen anders sein oder was mache ich da schon mit, was ich eigentlich nicht sein will, was ich auch nicht werden will? So.
Diese Erfahrung hast du auf deiner EP verarbeitet?
Auch ja, auf der Ausbürgerungsantrags-EP, wo ich dann quasi nochmal den Song hochlade, hab A Cappella hochgeladen, paar nette Kollegen, keine Kollegin, haben Remixes gemacht so und ja, und einen neuen Track halt Entlassungsantrag, der das quasi so das Update darstellt, 13 Jahre später, okay, dann halt nicht so.
Dann hören wir in diesen Track jetzt mal kurz rein, bevor wir dann die Geschichte zum Abschluss bringen.
Die wundersame Rap-Woche.
Fantastisch.
Mit Maulien Steiger.
Prima Show.
Der Entlassungsantrag von Lee One. So, das war also dann dein Fazit der Geschichte. Na dann halt nicht.
Genau, ja. Halt dann komischen Abschiedsbrief im Lehrer- und Lehrerinnenzimmer hinterlassen. Und gesagt, viel Spaß noch bei dem, was ihr hier macht und hört auf die Kinder, achtet auf die Kinder, die erzählen euch was über sich und auch über euch. Ich so halt nicht, ja.
Ist das nicht trotzdem dann so, dass du dir denkst, scheiße, Jetzt haben die gewonnen oder die haben recht.
Doch. Oder? Aber da gehört halt mit das dazu, was ich mir selbst damit angetan habe. Also ich habe da Wochen und Monate quasi gehadert damit, auch zu sagen, eben, andere Leute, die sehen noch untypisch deutscher aus als ich. Ja, so, mich fragt man auch, wieso hast du komische Schlitzaugen und bist du wirklich so ein Arier oder was ist da mit in deinem Genpool? Werde ich schon mal gefragt.
Wer
so?
Fragt, ob du ein Arier bist? Sowas.
Ja, nein, in der Schule, weißt du, so Mitschüler, hey, wo kommst du denn eigentlich her? So, ja.
Okay.
Ich sehe jetzt nicht ganz so arisch aus wie du, würde ich mal sagen. Aber auch bei dir könnte man fragen, was ist eigentlich dein Migrationshintergrund oder deine persönliche Migrationserfahrung? Bei mir kam das schon mal vor, aber ich weiß, ich habe keine schwarzen Haare, ich habe auch keine dunkle Hautfarbe. Das heißt, allein, dass ich es dahin geschafft habe, sagt ja auch schon was darüber aus, dass viele andere das nicht hinschaffen. Die schaffen nämlich allein das Gymnasium nicht mal. Die kommen auch nicht so leicht durchs Studium. Die haben nicht den familiären Background, dass das so lange mitfinanziert wird. Und von diesem Privileg und dieser Rolle war ich mir schon bewusst und habe da schon auch ein Verantwortungsgefühl oder Solidarität im weitesten Sinne, dass ich mir gedacht habe, ey, ich bin da Leuten, für die es nicht egal ist, wer da vorne steht am Lehrerpult, bin ich auch ein bisschen schuldig, so dann schon auch Hürden oder Schmerz, Gegenwind auszuhalten. So. Mhm. Aber ja, war halt psychisch auch zu belastend. So. Und war halt auch so, dass der Seminarleiter auch gesagt hat, ja, bei diesem Gespräch im September hatte er noch gesagt, ja, weil, also ich zitiere ihn lieber indirekt, aber er hat so gesagt, es sei seine Aufgabe als Seminarleiter dafür zu sorgen und dafür darauf zu schauen, ob ich verstehe, was als angemessenes öffentliches Auftreten verstanden wird, so. Mhm. Und falls er nicht den Eindruck hat, dass ich das verstehe, dann wird er auch alles in seiner Macht Stehende dafür tun, dass ich die Lehrproben nicht bestehe.
Wow.
Und da wurde auch nochmal klar, da war ich ihm fast dankbar, dass er das gespoilert hat, so, dass es auch um sowas mitgehen kann, so, ja. Dass es nicht nur darum geht, was für einen Unterricht machst du konkret. Ich hatte ein halbes Jahr davor meine ersten Lehrproben, habe ich 2 Fünfer bekommen, so, wo auch Leute in meinem Umfeld im Seminar gesagt haben, okay, oder ich selbst auch eingesehen habe, hey, ich bin jetzt nicht der Beste im Seminar und dass ich keine 1 oder 2 krieg, war klar. Mhm. Aber ich habe das auch davor durchgesprochen mit jemandem, der 2 Jahre davor fertig war, der hat mir Tipps gegeben. Da war halt, okay, das wird ein 3er, wenn es klappt. Und wenn es nicht so gut klappt, wird es halt eine 4. Aber dass dann beide Lehrprobentermine eine 5 werden und dass sie nach dem ersten Lehrprobentermin bekommt man eine 5, dann heißt es für den zweiten, man braucht eine 4, dann hat man bestanden. So. Dass ich dann da drin sitze, mich auf Deutsch und Englisch eine Doppelstunde, ich habe mich vorbereitet, weißt du, ich nehme nicht mal Drogen. Keine Ahnung, was da schief gehen kann, was da so schief gehen kann. Und dann sitze vor dieser Prüfungskommission, die dich nach einer halben Stunde Beratung reinholen, hörst dir an, was die zu sagen haben, dann hörst du halt, ja, ist jetzt nochmal eine 5. Und dann habe ich halt drüber geschaut auf das Blatt, also habe ich schon davor rüber geschaut auf das Blatt, da habe ich halt eine 4 gesehen, die durchgestrichen war und eine 5 daneben, weißt du so. Und wenn du solche Erfahrungen machst, dann denkst du dir natürlich so, hey, okay. Wollt ihr mich verarschen so? Da denkst du dir natürlich auch, hey, ich will mich nicht so als Opfer fühlen so und als paranoides, oh, die haben irgendwelche Absprachen untereinander und so. Aber wenn dir dann der Seminarleiter das nochmal so sagt und quasi spoilert.
Wir haben auch die Macht, sie durchfallen
zu lassen. Genau, wir haben andere Möglichkeiten so. Das ist,
okay.
Da wird halt dann schon so, da wird halt was aufgebaut vor dir, wo du halt dann überlegst, hey, selbst wenn ich es irgendwie mit Ach und Krach da durchschaffe und hier zeige, dass ich bereit bin zu kriechen, das hat mir ja die Frau vom Schulamt auch gesagt, die mir diesen Brief ausgehändigt hat, naja, es bedeutet schon auch, nach 2 Jahren wird das aus der Akte gelöscht und in diesen ersten 5 Jahren nach der bestandenen Lehrprobe, wo man noch nicht auf Lebenszeit beamtet ist, da wird sich schon auch immer wieder, wird nachgeschaut werden, was sie so machen.
Wow.
Und das heißt dann halt auch, hey, ich bin eh schon recht alt so. Ich will mit all dem, was auf der Welt los ist, was auch in Deutschland los ist, mit all dem, was ich an Interesse, an Erfahrung und auch an Fähigkeiten habe, ich will die dann eher in die Waagschale werfen und dafür halt, hey, mit an der Front stehen, so, ja, um es pathetisch auszudrücken. Mit das reingeben in gesellschaftliche Diskurse. Selbst wenn ich als jemand, der rappt, nicht vor 300 Leuten stehe und mir kaum jemand zuhört, so will ich das dafür benutzen, will ich mich in die Debatten werfen.
Aber es heißt ja wirklich so, halten Sie mal den Mund.
Ja.
Ja, also wenn sie hier jetzt arbeiten wollen, dann Ruhe im Karton. Das ist schon krass. Das ist schon.
Und das wurde dann auch gesagt.
Eine heiße Ansage.
Schulleiter sagt dann auch was wie, ja, also einfach Tipp an sie, einfach die Füße jetzt erstmal stillhalten, wow. Weil wenn das dann durch ist mit den Lehrproben und der Verbeamtung, dann wird es ja auch nicht so genau geschaut, wenn sie mal ein Video machen, wo sie auf etwas reagieren, weil da ging es dann auch drum, was ich als Leon Häbler auf meinem YouTube-Channel irgendwie Reaction macht zu Rapper und AfD-Politiker streiten sich, dass auch sowas quasi gesehen wird als, ja, der mischt sich halt in gesellschaftliche Debatten ein und der bringt deine Meinung nach außen, wo halt manche Erziehungsberechtigten dann ein Problem damit haben können oder sich halt fragen können, ob sie halt jemanden, der dann eher links ist, da vor ihre Kinder lassen wollen. Und trotzdem war ich, hey, ich war auch durch das ganze Politikstudium, was ich irgendwie 5 Jahre gemacht habe, ja, danach bin ich auch rausgekommen und habe mir gedacht, ey, was ist hier eigentlich los? So, am Anfang des Politikstudiums dachte ich so, ich wäre ein Linksradikaler. Am Ende des Politikstudiums dachte ich, okay, will ich jetzt nicht ganz genau sagen, was ich dachte, aber dass ich quasi gemerkt habe, auch dieses Politikstudium hat mich, ich sag's mal, dazu befähigt, ja, jetzt Gehirnwäsche wäre der andere Terminus dafür, aber hat mich dazu befähigt, Sachen sehr differenziert zu sehen oder auch für gesellschaftliche Entwicklung, auch für Leute, die die AfD wählen oder so, nicht Verständnis zu haben aus einem Klassenstandpunkt oder moralischen Empfinden, aber so ein analytisches Werkzeug zu verstehen,
ja,
weshalb,
du kannst erklären,
weshalb funktioniert das, wie ist die andere Perspektive. Und jetzt mal geschweige denn davon, dass ich auch im Unterricht nie gesagt habe, dass ich rappe überhaupt, geschweige denn unter welchem Namen ich rappe und sowas, weißt du so.
Entlassungsantrag. Ja. Du hast deine Demission aus dem Staatsdienst dann persönlich eingefordert.
Ja.
Wie geht's dir damit?
Und das habe ich auch nur gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt das Alternativangebot von einem anderen Arbeitgeber, ja, von einem so auf dem freien Arbeitsmarkt die Möglichkeit hatte, als Angestellter, so im pädagogischen Bereich, sage ich jetzt mal ganz allgemein. So, das heißt, ich habe den Absprung dann genommen, wo für mich klar war, ich lande nicht komplett im Nichts. So, ja, das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil sonst kommt eben auch diese Frage, hä, wieso hast du es nicht zumindest probiert? Oder die andere Frage, die kommt, wieso hast du den Song nicht einfach nochmal online gestellt und hast dann darauf geschaut, was passiert dann? Dann geht man halt vor Gericht und so. Yeah. Genau. Ich habe dann gesehen, hey, ich kann chilliger, weniger arbeiten, mehr Zeit haben für Rap, mehr Zeit für Kindererziehung.
Bist und was aber auch leider immer. Kein Beamter geworden.
Bin noch kein Rapstar.
Die Sicherheit hast du auf jeden Fall dann aufgegeben. Aber wie geht's denn damit?
Das wird man 2050 sehen, wenn dann die Rente ansteht, wenn dann merkt, oder ja, kommt halt dann drauf an, ob es 2050 noch Deutschland gibt und die BRD so. Wenn es die noch gibt, ist halt blöd für mich, weil dann ist kleine Rente. Also hier auch subtiler Aufruf an dich.
Ich hab ja schon öfter gesagt, die Revolution muss ein bisschen früher kommen. Die Rente wird kein Zuckerschlecken für uns, wird für viele da draußen, also für viele meiner Kollegen auch im Industriekletterbereich, wird die Rente nicht gut ausgehen. Also das Rentenalter.
Ja, aber tatsächlich. Und die andere Frage ist, wen erreichst du in freien Bildungskontexten? Ja, da erreichst du auch eher die eh schon privilegiert sind oder halt Eltern haben, die Geld haben oder eine besondere Vorsicht darauf. Und natürlich ist es ein Rückzug so und in dem Sinne auch ein Verlust, so ein eigener, persönlicher für mich, als auch vielleicht sogar für die Welt oder für manche Schüler und Schülerinnen.
Die Gesellschaft auf jeden Fall. Ja.
Aber deshalb dann halt an anderer Stelle so. Und ich habe genug Sachen, die ich machen kann und machen will.
Okay, also im Endeffekt hat sich aber auch von einem ein bisschen Ballast befreit.
Auf jeden Fall,
ja. Also manchmal muss man ja auch aus der Komfortzone so ein bisschen rausgeschubst.
Ey, und ich habe dadurch auch viel gelernt, weißt du. Also ich nehme das ja alles mit. So.
Aber was ich trotzdem interessant finde, und das ist dieses Kafkaeske an dieser Gesellschaft. Ich meine, du bist ja jetzt wirklich in dieser schönen Lage. Ich würde jetzt gar nicht so sehr von Privileg sprechen, aber du bist ja in einer schönen Lage, dass du sagst, hey, ich zerbreche daran nicht. Aber wenn du darauf angewiesen gewesen wärst, wenn das deine Perspektive gewesen wäre, dann wärst du ja in die eine oder andere Richtung ja zerbrochen worden. Also entweder du gibst hier jetzt komplett deine politische Identität auf, deine Meinungsfreiheit im Endeffekt, oder du behältst es bei und wirst dann halt eben aus dem Schuldienst entfernt oder man lässt dich dann durch die Prüfung fallen, auf eine Art und Weise hätten sie dich ja gekriegt. Mhm. Das ist ja schon echt...
Deswegen, das ist auch ein, also der
so
eine
viel
Grund
zur Meinungsfreiheit in
ja,
diesem Land.
Hey, der eine Grund, das öffentlich zu machen, ist sicher auch Ego oder Eitelkeitsgründe, so dass es mir selbst gut tut, so darüber nochmal zu sprechen, so ein bisschen Gegenwert zu zeigen, so. Ja, aber die andere Frage ist so, was es halt gesellschaftlich zeigt, so nicht bloß über den Rechtsruck, den wir so in Deutschland haben. Wie gesagt, wie sehr da auch ein CSU-Apparat auf einmal aufpassen muss, was mit der AfD, anstatt eine klare Kante zu zeigen gegen die, halt lieber auf die eingehen und die sorgen so, um halt an der Macht zu bleiben. Ja. Und das andere, was überhaupt über diese Bildungswege und wer schafft es wie, an welcher Stelle im Arbeitsleben und im System halt auch aufzeigt. So.
Krass. Lee Won, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Wir hören zum Abschluss noch einen Song. Vielleicht magst du ihn selber anmoderieren.
Ey, hörst du dich? Ja, hey, Membran, so ist ein Song, den ich geschrieben habe, eben auch mit diesem Hintergrund, selbst mal diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, wie fühlt sich eigentlich jemand, der oder die in der Klasse sitzt als Schüler oder als Schülerin und den es überfordert, was von Seiten der Lehrkraft an Anforderungen kommt oder an Sachen, die zu kompliziert sind oder an Stress, der auf einen ausgeübt wird. So ein bisschen der Perspektivwechsel, jetzt habe ich das Lied ein bisschen gespoilert, aber ja, man kann es auch auf allgemeine menschliche Kommunikation und Beziehung beziehen. Membran, produziert von Diffus, EP Karma Volage, Volume 2.
Vielen herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute in einer Zukunft außerhalb des Staatsdienstes.
Danke.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Themen der Woche.
Ja, die Themen der Woche, Steiger. Ich weiß nicht, wie deine Timeline aussah, dieser Woche, also, aber ich muss sagen, es gab also eine elitäre Loge. Durfte das Haftbefehl-Album schon hören? Warst du dabei? Warst du darunter?
Nein, war ich tatsächlich nicht. Eine elitäre Loge. Meinst du, Tillmann, Knechtel und Freunde durften das Album schon vorab hören?
Unter anderem. Nee, so ein Journalistenzirkel. Ich dachte, was?
War ich tatsächlich, nicht eingeladen? Nein, ich glaube, ich bin da langsam raus. Also ich überschätze mich da auch manchmal. Also, weißt du, so, dann treffe ich natürlich Neffi und sage ihm, hey, ja, wie sieht's aus?
Scheiße, dann triffst du Neffi.
Dann sagt er,
hast du mal Jacken getauscht, Mann.
Ja, aber ich glaube ganz ernsthaft mittlerweile, also der denkt aktiv von mir, dass ich V-Mann der Polizei bin.
Wirklich?
Ja, ja.
Und bist du?
Mhm.
Auf eine Art. Nee, okay, krass.
Ja, und da war ich nicht eingeladen. Tatsächlich.
Wow.
Ja. Woher weißt du, welche Journalisten
waren das? Sternburg hat das hat da von getwittert von der Session und dann haben darunter auch so kommentiert, dass hat da so Jan Kawelke kommentiert, dass er da war und Luis Richter von der Juice und so weiter. Da dachte ich mir, also wenn mein Steigi da nicht eingeladen wird.
Na, so sieht's aus.
Da wäre ja schon einiges so, okay, guck mal an. Mhm. Gut.
Guck, so schnell ist man raus.
Naja.
Na gut. Ich schreibe jetzt, warte mal, ich muss mal kurz jemanden eine SMS schicken.
Nee, schreib keine SMS.
Nur
so einen beleidigten Emoji.
So einen traurigen
Emoji an
Neffi. So einen traurigen, der so nach unten guckt, den ich hasse.
Schreib mal Hashtag DWA Listening Session. Dann trauriger Emoji.
Das mache ich. Das ist gut. Ich hasse diesen traurigen Emoji übrigens, ja, weil der ist so richtig.
Auch hassen.
Der ist so richtig emotionaler Terror.
Oh Mann. Weißt okay, du? Nee, sorry. Was ist
auch emotionale Erpressung? Nein. Ich muss jetzt hier die SMS schreiben.
Schreib erstmal kurz mir leid.
So. Sag nochmal.
Wie heißt die? Hashtag DWA. Listening Session und dann ein trauriger Emoji.
Für was steht DWA?
Das weiße Album, so wird das
natürlich.
Haftbefehl-Album heißen. Was am 24.04., glaube ich? Listening. 22.04. Irgendwann spät im April kommen wird auf jeden Fall.
Listening Session. Dauert ein bisschen länger.
Ist okay, ich merke, du hast die neuen nicht an.
Ich habe vor allem 4 verschiedene Sprachen hier eingestellt.
Oh, kannst du auf allen 4 Weed bestellen?
Glaube ich, ja. Könnte ich.
Hast du türkisch eingestellt?
Ja.
Kannst du so
Ort warmer. Müsste es heißen eigentlich. Also gibt's Ort. Hm?
Naja.
Naja, auf eine Art. So, so, jetzt hier, wo ist der traurige Moschi?
Gibt's, ja, gibt's schon.
So, also. Dann jetzt weiter. Mach mal weiter. Sag ja, mal,
sag was
mal
was.
Achso, Flair ist verhaftet worden? Ist,
ja, voll.
Und Flair ist dann aber wieder freigekommen und hat gesagt, ey, man sieht sie vor Gericht. Naja, also, was haben sie ihm unterstellt? Raub? Hat er denen die Kamera auch noch weggenommen?
Keine Ahnung, Mann.
Oder die Ehre geraubt? Er hat ihnen die Ehre geraubt. Dafür wurde er dann angesagt.
Ist alles so
wies. Ich meine, also, das ist wirklich...
Das Schikane also
wirklich diese,
halt.
Mann, diese RTL-Teams. Also was auch immer, wie auch immer man zu diesem Flair steht. Aber diese RTL-Teams, es tut mir leid. Ich habe da wenig Mitleid.
0%. Und dann geht es trotzdem wieder so an diesem Thema vorbei, was ja eigentlich der Aufreger für die ganze Sache war, nämlich dieses Un-Hate-Women-Ding. Davon redet dann überhaupt keiner, dass es da jemals drum ging. Das ist dann wieder so der Auswuchs des Auswuchses und da gab es dann irgendwann mal eine Schelle gegen Kameramann. Ja gut. Egal. Also ich habe auf jeden Fall auch gesehen, dass...
ich habe diese traurige Emoji, den gibt es bei mir nicht.
Als SMS?
Mhm. Es gibt nur den der lacht, der mit den Herzen. Sowieso ganz viele mit Herzen gibt es bei mir.
Spricht für dich, aber...
Ah, da ist er! Oh, das ist der Hass-Emoji. Leider kein Geld. Oh, das... Der so... Ah, emotionale Erpressung. Ah.
Aus welchem Kontext war der leider kein Geld von so Podiumsdiskussionen?
Nee, so, hey, kommst mit auf bla, dieses Konzert, Fusion, leider kein Geld. Ja, okay, ich nehme dich mit, ist doch gut.
Ist doch nur Rap.
Ist doch nur Geld.
Okay, ich dachte, das war so.
Dann eine Sache, ich habe dir gestern Abend einen Buchausschnitt geschickt.
Ja.
Hast du es gelesen?
So halb, ja.
Wie findest du es?
Dass jemand eine Pandemie vorhergesagt hat.
D.R. Coons, ja, so Bestseller-Autor. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwas auch mal von dem gelesen. Der schreibt sowas wie die Säulen der Erde oder irgendwelche so Verschwörungstheorien. So. Wie heißt der andere, der auch verfilmt wurde, so mit dem, der jetzt auch Corona hat?
Frank Schätzing. Nee, Dan Brown.
Dan Brown, genau. Du weißt, von wem ich rede.
Ja, der genau. Englische Frank Schätzing.
So hätte ich ihn auch beschrieben.
So.
Würde man eigentlich sagen, das ist...
Was verfilmt wurde, mit dem der jetzt auch Corona hat. Du so
okay. Aber du weißt genau,
ja, Tom Hanks,
ja,
logisch.
Ja, genau, Tom Hanks. Du weißt, ich bin richtig drin im Namensgame. Aber würdest du zum Beispiel, um die Toskana zu beschreiben, würdest du auch irgendwie sagen, hey, das ist die Pfalz Italiens?
Ich mag sowas gar nicht, nee. Aber ich,
weil du jetzt gesagt hast, das ist der englische Tom Schätzing.
Das ist nur Quatsch.
Ja. Aber so, jeder sagt so, ja, die Pfalz, das ist die Toskana Deutschlands.
Hier gibt's halt Wein, ne? Gibt's halt Wein und so viel.
Ja, so hügelige Landschaften, viel gemütliches Leben. Bisschen Pinien und so kleine Herrenhäuser, so Villen auf den Dingen. In der Pfalz gibt's auch den Kuhstrich übrigens.
Ja. Ist das, was ich denke?
Ja. Da kommt Kurt Beck her. Der war mal SPD-Vorsitzender.
Gut.
So, also in The Eyes of Darkness, das Dean R. Coons im Jahr 1981 geschrieben, schreibt er, dass irgendwann mal ein chinesischer Wissenschaftler, ich habe es jetzt nur auf Englisch vorliegen, ein chinesischer Wissenschaftler ein Virus erfindet und das wird die größte biologische Waffe der Dekade werden und they call the stuff Wuhan 400. Ja, weil es nämlich in den RDNA Labs outside of the city of Wuhan
konstruiert
wurde, wo es jetzt natürlich auch stattgefunden hat. Und dann geht's aber noch weiter. Also Wuhan ist halt nicht behandelbar, bleibt auf Dingen haften länger als eine Minute. Also im Gegensatz zu anderen Viren zerstört sich der nicht selber, sondern bleibt hey, eben so kleben wie Anthrax. Und dann heißt es in diesem Text weiter, in around 2020, a severe pneumonia-like illness, also irgendwie eine Lungenkrankheit, will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes.
Ja, das hart.
Es wird die Bronchien und die Lungen angreifen. And resisting to all known treatments, almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived. Attack again 10 years later and then disappear completely. Wenn das auch noch eintrifft, dann müssen wir ein exklusives Interview mit Dean R. Koons, der dann wahrscheinlich...
der wahrscheinlich jetzt gerade dran stirbt, in dieser Sekunde.
Im Mississippi mit Beton an den Füßen landet. Ja, aber...
Ja, hey. Wie wild und wüst.
Wow. Oder, stell dir mal vor, die Chinesen glauben immer noch an den Weltkommunismus, ja? Und die sagen, ey... Okay, wir haben dieses Spiel jetzt hier mitgespielt, wir haben jetzt hier richtig, richtig Hardcore-Kapitalismus betrieben, aber wir sind jetzt technisch auf so einem Stand jetzt, dass wir das mit dem Kommunismus irgendwie dann jetzt in die Tat umsetzen können. Ja? Also nach der marxistischen Vorstellung ist es ja auch so, du brauchst zuerst die bürgerliche Gesellschaft, du brauchst zuerst den Kapitalismus, um das alles zu entwickeln, um es dann nach sozialistisch nutzen zu können. Also du weißt, wie viel Produktivkraft in der Menschheit schlummert, um es dann so quasi für die Allgemeinheit ausbreiten. Die kommen jetzt auf die Idee und sagen, ja, okay, wir sind jetzt soweit, wir müssen jetzt die anderen hier einfach fertig machen und wir müssen diese Führungselite, die das verhindert, ja, die müssen wir eliminieren.
Das ist geil. Oh, Steiger, man, musst du durch, Alter.
Ey, wusstest du, dass die Einsatzhundertschaften der Berliner Polizei auch mittlerweile dezimiert sind, dass Maifest abgesagt wird? Es gibt Einsatzhundertschaften, die schon in Quarantäne sind, weil halt einer von denen Corona hatte. Das Maifest abgesagt wurde, also dieses Befriedungsfestival abgesagt wurde. Juri Sternburg hat heute getwittert, hey, das ist doch jetzt echt wirklich die Chance zum Loslegen. Ich würde sagen, großartige Voraussetzungen für eine sehr, sehr gute Theaterperformance.
Also als Kunstaktion.
Eine Kunstaktion.
Ja.
Mit Plastiksteinen und Bühnenfeuerwerk.
Ja, ist doch gut.
Ja.
Müsste man nur noch hinkriegen, dass die irgendwie, müsste man irgendwie mit Gummi füllen, so dass es nicht wehtut, aber dass es so aussieht wie echte Steine und auch so klingt wie echte Steine, wenn es so in den Bundestag
fliegt. Können wir ja mit Sound. Soundeffekt machen.
In der Post. Machen wir in der Post.
Sowas macht man in der Post. Echt gut. Ja, oder währenddessen, aber dann halt irgendwie als, weißt du, Audielle, oder? Nennt man das dann?
Bestimmt.
Ah, so audielle Effekte haben eine unglaubliche suggerierende Kraft auf den, auf das menschliche Bewusstsein.
Okay, wir machen die richtigen Steine. Geben wir so einen Typen in die Hand, der immer rumrennt mit so einer Schubkarre mit Glas drin. Wirft er die Reihen exakt, wenn die Plastiksteine in den Bundestag. Gut. Andere Geschichte, die an diesem Virus irgendwie spannend ist, dass sie ja auf diesem Tiermarkt sich verbreitet haben soll in Wuhan.
Mhm.
Und da habe ich mir ein Video über diesen Tiermarkt reingezogen. Steiger, weißt du, mit was für Tieren da gehandelt wird? Mit so Gürteltieren, Tigern und so weiter.
Wirklich?
Also so...
Dort in Wuhan?
Ja. Und die Rehe, alles mögliche. Und die werden halt einfach aufeinander gestapelt in so Käfigen. Und haben die da auch so drüber geredet, dass das erstmal irgendwie ein illegaler Markt oder dass das erst illegal war, gewisse Tiere zu handeln und so weiter. Dass die chinesische Regierung in den 70ern verabschiedet hat, dass nur eine bestimmte Gruppe an Tieren zum Handel freigegeben ist und zur Zucht. Da war natürlich Rind, Hühnerfleisch und Schwein total schnell in so Monopolistenhand oder in Staatshand dann auch. Und dann haben sich halt so kleine Bauern auf so exotischen Kram wie Zebras, Gnus oder irgend sowas spezialisiert. Zebras natürlich Quatsch. Ne? Also wahrscheinlich mittlerweile auch. Tiger und Gürteltiere und Schlangen und alles mögliche und handeln damit deren Fleisch.
Das sind lebende Tiere.
Deren Schuppen, ja, voll. Und also sowohl das auch. Die werden sowohl lebendig vertickt als auch... als Ersatzteillager, ja. Da wird dann irgendwie, werden so Tigerzähne klein gehobelt und als Aphrodisiakum, Potenzmittel und so weiter gehandelt. Und das Fleisch halt auch. Und ein chinesischer Wissenschaftler wurde interviewt, der hat gesagt, ey, das ist krass, weil die Bevölkerung, die kann sich dieses Fleisch und diese Sachen weder leisten, noch hat die da Verwendung für. Mhm. So, also das ist nicht in der Gesellschaft, das ist ein ganz kleiner also die oberen 3% sind überhaupt nur Leute, die auf dieses exotische Straußenfleisch, Kängurufleisch, mhm, Schlangenfleisch und Tigerfleisch stehen. Und die unterhalten diesen Markt, der mittlerweile riesig geworden ist, weil dann auch die Regierung gesehen hat, okay, das sind so viele illegale kleine Märkte, die sich hier ausbreiten. Komm, wir legalisieren Tigerhandel und Tigerzucht einfach. Scheiß drauf, dann ist es so. Und jetzt gibt's kaum noch Tiere, die verboten sind, lebendig und auch getötet, gehandelt zu werden in China. Und so viele Sachen wurden jetzt staatlich abgesegnet vor so 5-6 Jahren.
Das und das ist jetzt wirklich, speziell das ist nicht in wirklich, Wuhan?
Das ist nicht nur in Wuhan, aber Wuhan ist einer der Märkte, die dafür bekannt sind, dass diese besonders exotischen
okay.
Stuff
weil verticken. Ich war ja in Chengdu auf so einem Wochenmarkt. Also das war ja jetzt was ganz anderes. War halt einfach nur ein Wochenmarkt. Aber ja, die haben natürlich da auch, also die nehmen die Fische halt einfach am Stand aus. Ein Rind halt aus das Blut und die ganze Suppe und so. Offen rum, also.
Ich muss auch sagen, das war nicht der direkte Auslöser. Ich war nicht, also als wir in Thailand waren wir auch auf vielen so Märkten, es war nicht so, dass ich dann dort gesehen habe, oh Mann, ekelhaft, ich höre jetzt auf Fleisch zu essen, aber es war so, ein, zwei Monate hat es gedauert. Aber es war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, dass ich da gesehen habe, du bestellst irgendwie Curry mit Beef und dann hängt da hinten halt ein Büffelbein im Laden. So, die gehen jetzt nicht zum Büffelbein und schneiden das ab, oder? Das ist was anderes, oder? Das kommt aus der Beeffabrik, dann.
Ich glaube,
nicht so eklig.
Ich glaube, es wäre wirklich sehr, sehr sinnvoll, wenn Leute, die Fleisch essen, halt einmal wirklich schlachten müssten. Also so, man bräuchte so einen Fleischführerschein und man müsste sagen, okay, ey, ich kann das, ich mach das, ich nehme auch so ein Tier aus, ich töte es, ich habe damit jetzt überhaupt kein Problem. Und dann würde man, glaube ich, auch diesen exzessiven Fleischkonsum da unterbinden. Oder wenn man halt einfach auch sein Rind jedes Jahr
selber ranzieht, füttert.
Ja, ich glaube, dann wäre das mit dem Fleischessen noch schneller vorbei. Ja, wenn das Tier auch noch so einen Namen hat und das ist jetzt Liese hier auf deinem Teller.
Boah, wir hatten so Nachbarn früher, haben ihre Enkelin, die Enkelin war, so, die hat nicht da gewohnt, das waren die Großeltern. Ja, die ist so in den Ferien immer mal eine Woche gekommen und da hat die zu Weihnachten einen Hasen bekommen und 2 Jahre später gab es den zu Weihnachten.
Aber das kannst du nicht essen. Das kannst du doch nicht essen.
Ja, ich nicht.
Also ich,
die schon.
Ja, also ich kenne auch Leute, die Gänse und Hühner haben und so, die da relativ schmerzfrei sind. Und ich glaube, wenn du damit aufwächst, wenn du das halt auch wirklich machst und aktiv machst, dann ist es halt eben auch dein Leben und du bist auf dem Bauernhof und dann schlachtest du und dann gehört das irgendwie dazu und zu diesem. Aber ich finde halt auch diese Entfernung von diesem Leben, also weißt du, so Fleisch wächst in dieser Pappschachtel oder in dieser Styroporschachtel, die du bei Penny dann im Kühlregal findest. Irgendwie so stellen sich das viele Leute ja vor. Als ich gekocht habe und wir so eine halboffene Küche hatten und ich das Steak aus dieser Packung gezogen habe und das halt voll Blut war, kamen Leute vorbei. Das war, ja, ja klar, das blutet, das macht Dreck. Also was stellt ihr euch vor? Das wächst doch nicht auf eurem Teller, so wie ihr es gebraten bekommt. Also ich glaube, dann wäre das mit dem Fleischkonsum auch relativ schnell erledigt tatsächlich.
Hin oder her. Also MC Boogie war als Kind mal auf dem Bauernhof, haben die Ferien gemacht und hat Bolzen rumgespielt und sein kleiner Bruder hat mit dem Auge rumgespielt. Von der Kuh. Wollte ich nur erzählen, das ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker. Wir hören die erste Haftbefehlssingle des weißen Albums, Ballern heißt die. Das ist Spanisch, was heißt das, Steiger? Du kannst das Spanisch. Bolon. Bianco Bolon, es steht für Kokain, also der weiße.
Nein, heißt es Bällchen. Dann heißt es Ball.
Weißer Ball. Bolon. Das kann gut sein. Mhm. Bolon. Dann nennen wir es Bolon. Haftbefehl spricht es anders aus, aber er spricht alles anders aus. Und es ist ein gutes Recht und wir lieben ihn alle dafür. Viel Spaß mit dieser. Mit dem ersten Vorgeschmack. Das weiße Album.
Die wundersame Rap-Woche.
Fantastisch.
Mit Mauli und Steiger. Zitate raten.
Steiger, wir haben kaum noch Zeit. Danke, Lee Won, fürs Zeitklauen. Kein Problem. Spaß. Ich danke dir fürs Vorarbeiten, Steiger. Wirklich. Vergangenheitssteiger, das hast du sehr schön gemacht. Wir haben heute einen sehr kurzen Arbeitstag, der auch nicht länger sein dürfte, denn sonst könnten wir uns gegenseitig anstecken. Und das wollen wir nun alle nicht. Moin Mauli, eine neue Generation an Ghostwritern rückt nach. Ich spüre den Druck im Nacken und kann damit nicht umgehen. Ich werde nervös, die Hände zittern, das Kinn bebt und der Hals kratzt. Ach, das mit dem Hals war was anderes. Aber in Japan darf man sich nicht testen lassen. Positive Tests sind nicht so gut für die Statistik. Also wird am besten gar nicht getestet. Dafür stecke ich fest, kann vorerst nicht fliegen.
Das ist übrigens nicht nur in Japan so. Wo also meine Tochter ist in Maastricht und die hat eine Mitbewohnerin, deren Vater ist tatsächlich positiv auf Corona getestet worden. Sie war, also diese Mitbewohnerin war mit diesem Vater zusammen. Ist also wahrscheinlich, oder es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt eben auch Corona hat. Jetzt wollte sie sich testen lassen in Maastricht. War nicht möglich, haben die nicht durchgeführt, erst wenn sie Fieber hat. Dann wollten die losgehen, Fieberthermometer kaufen. Es gibt in Maastricht keine Fieberthermometer mehr. Solange du aber nicht irgendwie da röchelnd vor dieser Krankenhaustür liegst, wirst du nicht getestet.
Wir haben genug Röchelnde drin, Leute. Die müssen wir anfangen. Ich verstehe es. Dafür stecke ich fest, kann vorerst nicht fliegen, gehe nicht zurück nach Hause und bin quasi auf einer Quarantäneinsel gefangen. Die deutsche Twitter-Community scherzt noch, nutzt diesen Virus für Aufmerksamkeit, um ihre politische Agenda zu unterstreichen. Aber hier und da merken dann doch schon die ersten, ernsthafte Folgen. So nämlich. Die ersten Menschen, weißt du? Nicht die ersten Folgen, die ersten Menschen merken schon ernsthafte Folgen. Wird Zeit, alles mal wieder zu erden, mal über andere Dinge zu sprechen, mal Witze über tatsächlich lustige Themen zu machen. Prinz Pi, Philosoph zum Beispiel. Du hast jeden in deinem Barrio gezinkt. Du bist so blöd, du läufst bei Mario nach links, wie ein Kind. Sag dir das. Mo Dirty Shit Trip. In seiner Stadt ist er der King. Naja, bis auf den anderen, der aus Aachen kommt und sich selbst King nennt. DCVDNS. Was er nicht mag, Menschen, die lügen. Oder Juri. Da habe ich mir doch tatsächlich wieder einen Namen aus einem Nummer 1 Rapper. Da habe ich doch schon wieder tatsächlich den Namen eines Nummer 1 Rapper noch nie gehört. Mal sehen, wie sich Steiger so in seinem Werk... Hä? Wie sicher Steiger so in seinem Werk ist. Alter, was ist denn heute los? Sammy Deluxe spricht die Sprache der Jugend oder Atzenkalle ist die Jugend. Ich lese noch einmal vor.
Motrip.
Richtig. Wusstest du das? Kannst du sein?
Ich glaube, ja, die habe ich tatsächlich irgendwo mal...
So blöd.
So im Unterbewusstsein. Weil ich fand dieses auch... Du gehst in Mario nach links? Hä?
Kennst du Super Mario nicht?
Das ja, Spiel? Aber du gehst...
Da kann man nur nach rechts laufen. Man geht nach rechts, ja. Und es gab da immer so... Das war so eine Zeit, da waren so deine Mutter-Sprüche. Das war so ein Dein-Mutter-Ding.
Ja.
Deine Mutter läuft bei Mario nach links. Naja, egal.
Ich weiß, dass ich damals schon über dieses Bild nachgedacht habe.
Mario nach links? Das ergibt keinen Sinn. Okay, soll ich noch zwei...
Ich habe auch welche.
Kannst auch.
Also, aber mach.
Ich lese erstmal Albert vor.
Ja, mach Albert fertig.
Muss mich noch warm lesen. Bei der letzten Lösung bin ich dann wahrscheinlich warm. Man muss machen. Man muss einem immer schneller im Zug unterwegs sein, damit auch die ganzen Selbstverwirklicher, die Bedenkenträger, die müssen alle hinter sich gelassen werden. Hinter einem gelassen werden. Sorry. Nochmal. Man muss machen. Man muss in einem immer schneller werdenden Zug unterwegs sein, damit auch die ganzen Selbstverwirklicher, die Bedenkenträger, die müssen alle hinter einem gelassen werden. Fließband P produziert einen Superhit nach dem nächsten. Einfach unschlagbar, der Kerl. Bin ein Riesenfan. Kapital, fleißig ist er. Aber einfach nicht so angesagt wie Royal P. Bellatrix von Storch. Findet generell das Denken nicht primär wichtig. Findet außerdem, dass in Deutschland Geschlechterrollen fair verteilt sind. Mark Post. Niederländischer Pharmaloge, der 2013 den ersten Rindfleischburger produzierte. 2013 den ersten Rindfleischburger?
So dieses Fleisch, das fällt selber weg. Ach so, das gibt's
ja. Der komplett im Labor entstand. Genau, der so mit
das
so Stammzellen,
gibt's
ja
jetzt übrigens auch. Ja, das wird natürlich der heiße Scheiß. Da wird dann Fleisch genauso produziert oder hergestellt werden, wie
wird immer noch
sich
nicht so leicht
die
zu verdauen.
Heutigen Fleischesser das so vorstellen.
Wird immer noch nicht so leicht verdaubar sein, aber verdaulich sein. Aber
was hast du schon mal so Tiere gegessen? So diese Schalentiere? Wie heißen die? Käfer? Käferprotein?
Nee. Aber hast,
das habe ich nicht verstanden, warum das so ekelhaft ist.
Diese Gummibärchen-Dinosaurier.
Ja, so. Sehr witzig.
Also, oder fünftens, Jonathan Johnny Mese, Kunstterrorist, geboren in Tokio.
Ah, nehme ich. Jonathan Mese, einfach weil ich den unsympathisch finde.
Das kann ich dir jetzt schon sagen, dass es richtig ist, denn es gibt einen berühmten Sadie Gen Track, der heißt Machen, 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 so wie Jonathan Mese.
Ich glaube, das ist in dieser Doku, wo er dann mitten in der Nacht aufsteht und seinen Kunsthändler aus dem Bett klingelt und ich brauche Farbe, Leinwand.
Das ist doch geil. Das ist sympathisch. Sie nennen meine Kunst entartet, wären glücklich, sie zu verbrennen, denn meine Stimme schneidet durch den Beat wie ein scharfes Schwert.
Oh, das ist deep.
Junge, Junge, Junge. Audio 88, Reimtechnik vom Feinsten, Jonathan Mese, Johnny aus Japan. Bushido, japanisch für Weg des Kriegers, klingt ziemlich gefährlich, der Name. Savage, ich nenne seine Kunst veraltet, nicht entartet. Tarek, einer, der sich mit den Richtigen anlegt, aber was hat das eigentlich noch mit Rap zu tun? Oder Lackmann, die Stimme lässt eher den Beat laufen und liegt gemütlich auf dem Sofa.
Ich glaube, es war aus der Märtyrer-Phase von Savage.
Steigermann, 3 von 3. Albert, was war los? Steigers,
die
Pleasing Lines.
Da hat er sich so eingegroovt auf meine Wellenlänge. So, das war, oh, oder er hat sich einfach überlegt, oh, ich mach mal was für den alten Mann und sowas, könnte dem gefallen. Ja, das könnte er doch.
Bei Mario nach links.
Gut, also, ich bin dran. Deutschland braucht mich. Deutschland braucht nicht mich, Deutschland braucht eine Therapie. Christian Lindner, PA Sports oder Dr. Eckhard Hirschhausen. Kennst du den? Der macht immer so Comedy.
Ja, yeah, ist total lustig. Der ist echt lustig.
Aber ist lustiger als Dieter Nuhr, oder?
Ja, wer nicht? Aber es ist wahrscheinlich das Gleiche für... Egal. Ich würde sagen... PS Sports.
Unter der Überschrift, auch dieser Rapper will auswandern. Wirklich. War die Überschrift bei Rap Update.
Ach, guck an. Und was worum ging's da?
Keine Ahnung, um diesen Instagram-Post. Deutschland braucht nicht mich, Deutschland braucht eine Therapie. Raff hat doch angekündigt, er will doch auswandern, er will doch nach Barcelona jetzt
ja.
Oder so. Was eigentlich echt, echt schön ist. Barcelona ist ein bisschen wie Berlin am Meer. Finde ich.
Kann ich so nicht sagen. War erst einmal da.
Lissabon ist das schönere Barcelona. Übrigens. Weißt du, wie die Pfalz, so die Toskana Deutschlands. Ja?
Jetzt verstehe ich's, Mann. Okay.
Ich habe mein Wissen. Ich sehe mich als jemanden, dessen Berufung es ist, solche Dinge zu sagen. Tillmann Knechtel, Xavier Naidoo oder Prinz Pi?
Wahrscheinlich echt Xavier Naidoo, oder?
Selbstverständlich. Und zwar 1991. Das haben wir überhaupt nicht behandelt in den Themen der Woche.
Nee,
genau, weil
richtig.
Es geht ja einfach, eine Trotteligkeit folgt ja der nächsten. Man ist ja noch mit irgendwie Flair und Unhate Woman beschäftigt, dann kommt ja schon wieder Xavier Naidoo.
Virus um die Ecke, ja. Ey, keine Ahnung.
Übrigens.
Das Rühmlichste an der Aktion fand ich, dass Credibil, der ja vor einem Monat erst einen Song mit ihm rausgebracht hat, so ein Statement, nicht nur ein Statement, sondern einen Text geschrieben hat, den er auch in die Kamera performt hat, wo er sich ganz klar von ihm distanziert und gesagt hat, ey, Bruder, du bist auf so einem strangen Abweg, komm mal klar.
Ja.
Fand ich gut.
Ich glaube wirklich, Kiffen und Verschwörung ist wirklich die Hölle.
Das ist eine Mischung,
muss man echt sagen. Richtige schlechte Mischung. Ja.
Dieses empathische des Kiffens, weißt du, dieses so, ey, nee, ich verstehe dich total, Mann. Und dann so ein Typ wie Tilman Knechtel zuhören, der so komplett im Wahn redet.
Ja, ich habe mit diesem Oliver Janich, den Xavier Naidoo ja auch so abfeiert,
ja.
Mit dem hatte ich ja mal so eine komische Fernsehdiskussion, unerträglich, kann man sich nicht angucken, die ja da damals durch Tilman Knechtel sogar noch
zustande gekommen ist.
Und dieser Oliver Janich, der ist ja dann auch komplett durchgedreht, der ist ja dann nach Thailand ausgewandert und macht von dort immer ganz schlechte Livestreams in die Heimat und mit ganz vielen Störgeräuschen. Und als Trump zum Beispiel Präsident wurde, da kam der mit seinen ganzen Verschwörungstheorien echt nicht mehr hinterher. Der wusste jetzt nicht mehr, welche Elitengruppe da. Und jetzt, ist Steve Bannon, ja, Steve Bannon, der Chef von Breitbart, der Chef aller Verschwörungstheoretiker, ist jetzt im Team bei Donald Trump. Und der wusste wirklich nicht mehr, welche Elite, welcher Geheimclub jetzt da das Sagen hat. Der kam komplett ins Schwimmen. Ich glaube, mittlerweile, jetzt, wo Steve Bannon dann rausgekantet wurde und
ich find's geil, so.
Hat er wahrscheinlich wieder eine einigermaßen logische Erklärung dafür.
Ich habe gerade zum ersten Mal den Gedanken gehabt, dass es ja eigentlich, es gibt doch so diese Promi-Experten, so Gossip-Leute, so Carla Lotz und so, die haben dann irgendwie ins Fernsehen ein und sagen, ja, aber was ist denn da los bei den Beckhams und so? Und die, woher sollen die das wissen? Weil die chillen ja nicht mit denen, aber die haben halt von irgendwem gehört, der irgendwas gesagt hat.
Fernanalyse.
So. Und das ist halt das ist irgendwie das Gleiche, das ist so geil. Ja. Dass aber diese Promi-Leute, die kommen damit durch. Die werden aber ins Fernsehen eingeladen und kriegen
halt
Geld
so
dafür.
Harmlos ist.
Ja, aber das ist das Gleiche, das ist ja so geil. Ja. Das so Fernanalysen, ja, wie du sagst.
Das machen dann so Lippenlesen. Es gab so Lippenleser, die auch so Macron dann auf irgendwelchen Veranstaltungen in Davos wurde dann so Lippenleser auf Macron gesetzt, was der dann irgendwie zu Jean-Paul Juncker sagt. Hey, Jean, trink nicht so viel.
Hat sich gelohnt.
Heute nicht so viel trinken.
Der Freelancer hat sich gelohnt.
Okay. Ja.
Achso, Zitate.
Aber auch diese Verschwörungstheoretiker, manchmal, also ich habe Post in letzter Zeit, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Übrigens, die Flüchtlingsgeschichte an der türkisch-griechischen Grenze ist nicht beendet, ja, auch wenn sie aus den Schlagzeilen raus ist und alle reden über Corona, aber keiner redet mehr über tausende von Leuten, die da immer noch nach wie vor im Dreck leben. Aber die sind ja dann mittlerweile auch so, tauchen die ja bei mir auch auf und kommentieren dann meine Facebook-Posts und so weiter. Haha, alles Schauspieler oder so. Dann gehst du auf deren Profile. Erstens wahnsinnig viele Postings zum Thema rette die Hunde und rette das Tierheim. Also wirklich irgendwie so, als würde es zusammenkommen. Je mehr die Leute Hunde und Tierheime lieben, desto weniger mögen sie Menschen. Und für die ist dann sowas wie der Brand im Affenhaus von Krefeld eine Verschwörung. Da schreiben die dann so riesige Absätze drüber, so, ha, Zufall, eine chinesische Wunderlampe oder was. Kennst du den Fall vom
Krefeld? Ich habe mich da nicht mit den Einzelheiten auseinandergesetzt. Aber
zwei Frauen sind dann aufgetaucht und haben gesagt, sie haben so eine chinesische Wunderlampe zum Neujahr, also zu Silvester halt hochsteigen lassen. Die ist dann abgestürzt und hat sich da halt in einer Ecke entzündet. Genau, das schreiben die dann auch wieder. Zufälle gibt's. Und das Plexiglas hat sich entzündet. Zufälle gibt's. Ja, aber wenn man denen sagen würde, Uri Jalloh ist auf einer feuerfesten Matratze im Knast in Dessau angezündet worden von irgendwelchen Polizisten, dann würden sie wahrscheinlich behaupten, nee, der hat sich selber angezündet. So. Nein. Durch das, was passieren wird oder durch das, was passiert wird, ich will es nicht hoffen, die Weltbevölkerung so dezimiert, dass mein Benz zum Pipifax wird. Man hat uns auch die Nachricht verkauft, dass sich nach der Bombardierung der irakischen Ölfelder die Erde verdunkeln wird. Aber die Erde lässt sich von uns nicht kaputt machen.
Was, Menke?
Kapital Bra? Prinz Markus von Anhalt oder Xavier Naidoo?
Oh, es klingt auch nach Xavier irgendwie. Ich kann mir nicht helfen. Prinz Markus von Anhalt, warum solltest du ihn reinnehmen? Aber andererseits, Xavier, die Erde lässt sich von uns nicht verdunkeln. Das klingt so gottesfürchtig. Das ist, wahrscheinlich ist Xavier, oder?
Es ist tatsächlich immer noch Xavier. Und aus diesem Interview aus dem Jahr 1991, das er damals im Musikexpress gegeben hat, hätte man eine ganze Sendung mit Zitat machen können. Er hat auch gesagt, ich bin ein Rassist, aber ohne Ansehen der Hautfarbe. Ich setze mich nur. Ich meine, er spricht mir da ja aus der Seele. Ja, er sagt zum Beispiel, bevor ich mich für irgendwelche Ausländer oder sonst irgendwas einsetze, setze ich mich lieber für Mannheim ein. Ja, das ist ja so Lokalpatriotismus. Ja, wenn er sich dann für alle, die in Mannheim wohnen, auch Leute, die aus dem Ausland kommen, auch Geflüchtete einsetzen will, hey, hätte ich ja überhaupt kein Problem. Mannheim. Also auch dieses Interview aus dem Musikexpress 1991, das müsstet ihr euch wirklich mal durchlesen. Es ist schon relativ früh erkennbar gewesen, dass dieser Mensch auf Psychosen zusteuert.
Es ist wie bei R. Kelly, ne? Man denkt sich so, wie hat
das ist der deutsche R. Kelly, oder?
Wie hat das all die Jahre keinen gejuckt, wie verrückt er ist?
Ach Gott. Ja gut, aber RTL hat ihn jetzt aus der DSDS-Show rausgeschmissen.
Ja, RTL, cool. Ihr seid die neue Moralinstanz im deutschen Fernsehen.
Hey,
So, bitte
ganz ernsthaft, ich würde schon sagen, es wird Zeit.
So, egal, lass uns mal jetzt einen Song, Verip, denn sowas schaffen wir diese Woche gar nicht, Steiger. Es ist einfach zu viel Lee Won für alle. Wir haben Der Jäger von Haze. Hey. Ist das Album schon gedroppt jetzt mittlerweile?
Ja, ist raus.
Cool, Glückwunsch Haze, Happy Release Day, ja. Nachträglich, vorträglich, gerne. Heute oder letzte Woche?
Ja, ist auch wirklich großartig. Ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig zusammenkriege, aber so, warum jagt der Jäger mich wegen bissele Dope? Es ist so gut.
Na gut, hey, ist mit der Jäger.
Wundersame Red Booker.
Was liegt an, Baby?
Molly und Steiger.
Kannst du Steiger fragen?
Molly, hast du eine Art von Aberglauben, den du so praktizierst? Also so als Beispiel, wenn ich Brot wegwerfen muss, dann küsse ich das dreimal. Oder wenn ich Salz verschütte, dann...
Wirklich?
Ja.
Spuck ich über die Schulter.
Nee, wenn ich Salz verschütte, dann schütte ich auch ein bisschen Salz immer über meinen Rücken.
Boah, sowas, also so... Nee, so Aberglauben nicht, aber ich hab so Ticks, zum Beispiel mit dem, also so mit den Muskeln in den Beinen, mit Ferse, Knie, Oberschenkel und so Gesäßmuskel, forme ich immer so ein F. Also, weißt du, so oben auf beiden Seiten, dann nur auf einer Seite, dann in der Mitte wieder auf beiden Seiten und unten wieder noch auf einer Seite. Ich weiß nicht warum. Das ist so ein Tick, das mache ich irgendwie automatisch.
Ah, nee, nicht, noch mal was?
Also, sorry, mit...
Wie, du formst aus deinen Oberschenkeln?
Nein, guck mal, nein, die spanne ich immer so an und male damit so ein F. Ich weiß nicht warum, das ist einfach...
Wo malst du das? In deinem Geist?
In meinen Muskeln, Mann. Guck mal, also du hast... Nee, andersrum. Guck mal, die Zehen, ja. Zehen, die Fersen, kannst du anspannen, ne?
Ja.
Die Knie, also so an den Knien, so die Oberschenkel und den Po. Da hast du auf jeder Seite zwei Muskeln, ne? Muskelgruppen, Muskelstränge. Und die spanne ich immer so an. Zehen, beide Seiten, Fersen, nur links, Knie, beide Seiten und
Wie
Po
Fersen
nur links.
Nur links? Warum eine Ferse nur links?
Weil man so ein F malt, Mann. Es ist so, stell dir mal ein F aus Blöcken zusammengesetzt vor. Also, kannst du dir das vorstellen? Aha. Überhaupt das Erklären ist schon zu dumm. Warum mache ich das überhaupt? Das ist so witzig, ne?
Okay, verstehe.
Stell dir Blöcke vor.
Ja.
Block.
Aber das ist so total irre.
Voll. Aber ich mach's den ganzen Tag. Keine Ahnung, Scheiße. Es ist einfach, was soll ich dir sagen?
Lustig.
Und in beide Richtungen. Dann, wenn ich mit links fertig bin, dann mit rechts, ne? Dann so ein verkehrtrummes F und dann wieder andersrum. Keine Ahnung. Ist einfach ein Ding.
Na gut.
Okay, kommentiert eure dümmsten Autismus-Ticks und wir sehen uns nächste Woche. Leute, kommt gut nach Hause.
Die wundersame Red Booker.
Was liegt an, Baby?
Molly und Steiger.
Kannst du Steiger fragen?
Steiger, nur ganz schnell eine Frage. Wenn es irgendeinen Promi gibt für dich, also der, dem du das Präsidentschaft, das Weltpräsidentschaftsamt zutrauen würdest, lebendig aber noch, jetzt nicht so, ja, Karl Marx, Mann, voll klar. Irgendein Sänger, irgendein Schauspieler, irgendein Autor, dem du das zutrauen würdest?
Karl Marx würde ich es überhaupt nicht wünschen. Das ist ein autoritärer Knochen gewesen. Hätte ich überhaupt nicht. Aber interessiert mich auch gar nicht, was ich sagen wollte, nämlich an dieser Stelle ist, es gibt bei Krasser Stoff Royal Bunker Shirts zu bestellen. Und wenn ihr jetzt eins von diesen Shirts oder den Hoodies bestellt, dann bekommt ihr nämlich noch gratis eine Spezialsache aus dem Royal Bunker Fundus geschenkt.
Wirklich?
Mit dazu. Unter anderem ein Big Daryl Mac Album steht zur Disposition, Fat Flex Sampler, aber auch das KZ Rap Deutschland Kettensägen Massaker noch ZB. Einmal. Böse Enkels 3.
Gibt's Chopped and Screwed?
Ja, die Chopped and Screwed Version ist da mit dabei. Das ist quasi das Doppelding. Yeah. Die Böse Enkels darf man gar nicht laut sagen, aber auch noch ganz, ganz wenige Exemplare vorhanden. Und was ich ausgegraben habe, es sind mindestens noch 20 Shirts dabei von diesem Original. Wenn du es magst, bist cool. Wenn nicht, bist du ein Bastard. KZ-Shirt.
Das gibt's. Ich werde mir jetzt ein Royal Bunker-Shirt bestellen.
Krasser Stoff. Oder ich werde, geht dahin.
Ich werde jemanden im Lager anrufen, ob er mir eins aus dem Fenster wirft. Heimlich. Und wer ist jetzt dein Wirtschaftspräsident?
Bono Vox.
Bono, Mann. Der beste Mensch aller Zeiten. Er muss es machen.
Wundersame Red Booker.
Was liegt an, Baby?
Molly und Steiger.
Die komplette Show mit Musik und Hip-Hop nonstop
gibt's auf Boom FM.
Hol dir diesen und viele weitere Channels jetzt mit der Flux Music App.